Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe Nummer 134 und heute geht es um die Survivor Series. Ich bin David, nicht Olaf, ist aber nicht schlimm. Aber ich bin auch nicht alleine da, sondern mit mir ist unser Lieblings-YouTuber Kai. Hallo.
Schönen guten Abend.
Ja, und ich verhasse mich wieder, das finde ich super. Aber nicht nur Kai ist da, sondern auch das Allgemeinwissen schlechthin in Sachen Wrestling, der Shaggy. Hallo Shaggy.
Wow, das ist aber mal eine ganz nette Begrüßung. So hat mich ja noch nie jemand begrüßt. Seht ihr das wirklich so, das Allgemeinwissen des Wrestlings?
Ja.
Dankeschön, das ist aber nett von dir.
Nach meinem Podcast mit dir auf jeden Fall. Das ist, Amateur und Profi, weißt du, das ist so der Unterschied.
Dann lasse ich diesen Un-Covid, den ich eigentlich vorbereitet habe, heute weg.
Super. Bevor wir zum Thema kommen, natürlich wieder an euch. Wenn ihr Fragen habt, schickt ihr einfach an fragen@headlock.de. Ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und natürlich auch noch neu ist bei Patreon, könnt ihr uns unterstützen, was uns natürlich wirklich helfen würde. Etwa, dass Kai sich endlich mal Hosen kaufen kann.
Und das wäre mega. Ja, das,
wir würden uns alle drüber freuen.
Und nicht mehr nackt zur WXW.
Hör auf, ey, wo du eh schon betrunken warst. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne bewerten bei iTunes und auch auf Facebook. Und das würde uns auch sehr helfen. Kommen wir in dem Fall jetzt mal zu Survivor Series. Und ja, bevor wir richtig dazu kommen zur Matchcard, haben wir eine Frage. Und zwar von einem User mit einem super Nicknamen, wie wir YouTube erhalten. Und zwar heißt der Lesnar, Orton, Cena, Osprey, Ricochet, Kushida. Danke für den tollen Nicknamen. Und er schreibt, ich bin der Meinung, dass Survivor Series eigentlich kein Teil der Big Four Pay-Per-Views sein sollte. Es gab zwar schon geile Matches und die Historie ist groß, aber zum Beispiel Money in the Bank hat mittlerweile einen höheren Prestige als Survivor Series. Was meint ihr? Ist Survivor Series für euch noch ein Big Four oder halt mittlerweile nicht mehr? Kai.
Also ich sag mal so, Survivor Series ist ja somit das älteste Ding noch quasi von dem ganzen Big Four-Kram und sowas. Was ich mich jetzt halt... Also ich sag mal so, ich find's halt blöd, du hast da eigentlich kaum Titelwechsel, wenn ich mich jetzt, also jetzt halt bei diesem Prinzip jetzt, dass du sagst, okay, es ist halt Raw gegen SmackDown, da hast du halt keinen Titelwechsel, das ist natürlich irgendwie blöd. Und das ist auch nicht wirklich jetzt irgendeine Titelverteidigung, außer ein Enzo Amore gegen Kalisto. Aber wenn du jetzt einfach mal guckst, was hier aufgefahren wurde oder was auch in den letzten Jahren immer versucht wurde aufzufahren. Ich meine, du hattest halt einmal dieses Authority gegen Team Cena-Match mit Dolph Ziggler und sowas. Das war ja auch ein geiles Match. Also, und letztes Jahr, da haben sie ja versucht, oder was heißt versucht, da haben sie sich ja auch relativ groß gemacht mit Lesnar gegen Goldberg. Ist jetzt ja nicht so, dass sie sagen, so das ist jetzt Survivor Series und wir machen jetzt mal nichts. Du merkst schon, dass sie da irgendwie den Fokus drauf legen. Und ja gut, Money in the Bank sticht halt raus, weil es das Money in the Bank Match hat, klar. Und ich finde auch, dass jetzt so ein Survivor Series Match nicht so wirklich die Bedeutung hat, weil es halt nicht viel verändert eigentlich. Dass dann so, okay, dann kann SmackDown wieder für 2 Wochen sagen, so, boah, wir sind voll cool. Oder Raw sagt halt, boah, wir sind voll cool.
Ja, Moment, in dem Falle aktuell ist es ja so, dass Kurt Angle ja seinen Job verlieren wird, wenn Raw verliert.
Ja, gut, aber auch immer dieses, okay, wir müssen irgendwas dramatischer machen. Okay, wenn du verlierst, bist du gefeuert. Und dann kommt John Cena mit voller Montur, sitzt irgendwie in der ersten Reihe und sagt, guck mal, ich habe ein Ticket gekauft. Also es ist halt erst immer dieses, ja, okay, dann bist du gefeuert. Klar, wir hatten auch nochmal andere Sachen, wo dann jemand gefeuert wurde. Bei Stone Cold war es ja auch nicht anders und so. Aber also... Ich finde einfach, also es geht halt um relativ wenig bei den Survivor Series Matches immer, wenn du jetzt dieses Traditional 5-on-5 Matches hast. Da ist halt Money in the Bank schon okay oder irgendwie wichtiger, in Anführungsstrichen, weil es halt mal die Zukunft beeinflusst. Aber trotzdem, wenn du dir mal hier die Matchcard anguckst, das ist halt kein 0815 Pay-Per-View. Also das ist bombastisch gefüllt mit, also die Matches, die wir haben.
Aber ist denn der Pay-Per-View für dich noch einer der Big Four?
Ich finde schon. Also, weil du merkst halt immer, dass da WWE auf jeden Fall versucht, nochmal ein bisschen anders aufzufahren als bei einem Payback oder sowas. Und ich finde, das siehst du auch halt allein an der Card.
Okay. Shaggy, siehst du es anders oder ist es auch für dich immer noch ein Big Four?
Ja, definitiv ist es noch einer der Big Four. Aber ich muss noch ein bisschen ausholen, nochmal ganz kurz, bevor ich die Frage direkt beantworte, zu dem Nickname von dem der die Frage gestellt hat. Woher wollen wir denn wissen, dass es ein Nickname ist? Vielleicht ist seine Mutter auch nur ein großer Wrestling-Fan und hat ihm den Namen gegeben.
Wer weiß. Meinst, das der hat den Vornamen Lesnar Orton Cena bekommen. Kann mit ja dem sein. Nachnamen Osprey, Ricochet und Kushida.
Ich bin ein zweiter vorne.
Ja, da muss die Mutter ihn aber noch, also muss er noch relativ jung sein, ne, wenn da auch noch Osprey und Ricochet bei sind.
Ja, aber kann ja sein. Also ich habe ja so 89 angefangen mit Wrestling schauen und das Ereignis, das ich mich am weitesten noch erinnere, was so total in Erinnerung festgefahren ist, ist tatsächlich sind diese Survivor Series 1990.
Der gab auch die Gurke.
Survivor Series 1990, das war für mich ein richtig cooles Match. Und Was aber stimmt, dass die Survival-Series im Laufe der Jahre, gerade in den letzten 15 Jahren, teilweise an, ja, an Ansehen ein bisschen verloren haben. Da könnte man sich noch fragen, ist es wirklich ein Big Four? Aber so in den letzten Jahren haben die wieder ein bisschen draufgepackt. Und ich, klar, nicht nur, dass es 4 Stunden dauert und die Pre-Show, die Kick-Off-Show 2 Stunden dauern wird jetzt am Sonntag. Das ist schon mal ein Zeichen, dass es ein Big Four ist. Nee, ich glaube auch von der Bedeutung her und auch von dem Matchaufbau ist es schon sehr, sehr bedeutend. Wenn man sieht, was dieses Jahr aufgefahren wird und was gerade in den letzten 2 Wochen nochmal umgeändert wurde, dass es tatsächlich jetzt so ein Big Event ist. Also ich bin total gehypt und für mich ist die Survivor Series wieder definitiv einer der Big Four.
Bin ich auch bei dir. Also ich denke auch vom Gefühl her, würde ich sagen, so seit 2, 3 Jahren versucht die WWE die Survivor Series wieder deutlicher vom Wert her zu pushen. Man hat das ja letztes Jahr, manchmal war Goldberg dabei, oder?
Letztes Jahr war Goldberg dabei, ja.
Ja, das ist dann auch schon mal ein ordentlicher Push, wo man halt sagt, okay, der kommt halt wirklich nur bei den ganz Dicken. Dieses Jahr die Matchcard, das ist halt echt, ich würde sagen, das ist die stärkste Card, die wir jetzt seit sehr langer Zeit hatten. Also für mich ist auch ein Big Four, immer noch. Aber ich kann verstehen, wenn dann jemand sagt, Money in the Bank hat ein höheres Prestige, weil halt bei Money in the Bank, wenn man ehrlich ist, halt in den letzten Jahren einfach auch sehr, sehr viel passiert ist immer.
Ja, eigentlich nur, dass halt Money in the Bank man gekrönt wurde, eine Money in the Bank Frau, ne?
Naja, du hattest aber auch so Sachen wie halt CM Punk gegen Cena und Co. Also da gab es halt schon Matches, die haben schon Impact gehabt. Ja, und einigen wir uns einfach darauf, wir sagen, der gehört noch zum Big Four, allein schon, weil 2 Älteren hier dabei sind.
Ja, wir hatten aber auch vor ein paar Jahren doch auch die Rückkehr des Undertakers zum anderen Pay-Per-View außer WrestleMania. Der ist jahrelang nur bei WrestleMania aufgetreten, aber hatte auch einen Auftritt zusammen mit Kane gegen die Wyatts bei der Survivor Series.
Und du hattest The Shield.
Und The Shield ist da debütiert. Der Undertaker hat damals sein Debüt gefeiert. Und The Survivor Series hat Tradition und hat sicherlich eine wichtige Geschichte. Und ist auf jeden Fall einer der Big Four. Big Four halt auch, weil es wirklich die 4 alten Großereignisse waren, die aus der Pay-Per-View-Zeit noch hervorgegangen sind.
Ach, das waren noch Zeiten. Lange ist es her. Aber kommen wir super Überleitung, von Big zu Small. Und zwar
Olaf ist doch gar nicht dabei, achso.
Das Problem ist, ich bin nicht viel größer als Olaf. Und zwar zum Cruiserweight Championship Match. Das ist das einzige Titelmatch auf der Card, oder?
Yes.
Und zwar zwischen Enzo Amore und Kalisto. Ich sag mal einfach so, das Match hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Was erwartet ihr? Wer wird gewinnen? Und vor allen Dingen, wird Kalisto halt den Titel gewinnen oder ist diese Begegnung ist endlich mal vorbei, in Anführungszeichen? Shaggy.
Ja, so lange geht die Fehde jetzt noch nicht, aber gefühlt dauert sie schon lange, muss man tatsächlich sagen, weil es auch schon einige Matches gab, auch einige Titelwechsel hin und her. Und ich glaube, mit den Titelwechseln hin und her sollte jetzt endlich Schluss sein. Lasst Enzo den Titel behalten und Enzo neuen Gegner finden. Ich glaube, Enzo wird hier seinen Titel verteidigen und danach weiter in der 205 Live-Division kämpfen und möglicherweise ja gegen einen zurückkehrenden Neville.
Ja, könnte sein. Bevor ich jetzt zu Kai wechsle, mal kurz eine Anmerkung. Kai, ist es dir eigentlich auch aufgefallen, wenn du jetzt halt die Weeklies geguckt hast? Kai und ich waren halt als Hintergrundinfo in Dortmund bei WWE Live. Und da war halt auch Enzo Amore gegen Kalisto. Die Stimmung war bei dem Match eigentlich bombastisch, weil die Crowd war richtig gut dabei, aber als ich das jetzt bei der Weekly gesehen habe, einfach, wenn Enzo rauskommt oder generell 205 Live, ist eine ganz andere Stimmung und war eigentlich tot, und kam das jetzt auch so vor?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Generell hast du halt, also klar, natürlich ist halt bei einer Hausschau häufig die Stimmung sehr, sehr gut, einfach weil du sagst, okay, die sind jetzt einmal im Jahr hier, jetzt müssen wir halt erstmal ausnutzen, als dass du sagst, okay, ich wohne jetzt irgendwo in L.A. oder sowas.
Aber ich meine, diese gefühlte Abneigung, mir kam es halt wirklich so vor, als wenn man halt als Zuschauer mittlerweile in Amerika so den Eindruck hat, ja, jetzt kommt Cruiserweight, nee, keinen Bock drauf.
Nee, ich glaube, das ist eher so nach dem Motto, okay, jetzt gerade ist Enzo da und das juckt uns weniger. Ich meine, guck doch mal, es ist ja auch teilweise so, dass irgendwie ein Big Show bei Hausshows krasse Reaktionen bekommt und in der Halle kannst du einfach irgendwie eine Stecknadel fallen hören, also Das ist ja häufig so. Und ich finde auch die Fehde relativ langweilig, weil ich auch einfach einen Kalisto als Champ schlecht finden würde. Jetzt, also klar, ich finde Kalisto ganz cool und er hat es auch verdient und sowas. Lucha Lucha, bla bla bla. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht so, dass ich sage, das ist jetzt einer, der für mich die Cruiserweight Division trägt. Da macht Enzo das mit seiner arroganten Art doch schon irgendwie besser. Obwohl es natürlich momentan sehr monoton ist, auch so was die Promos angeht und sowas. Ich finde, das wirkt immer austauschbarer leider.
Aber die Frage ist halt, Shaggy hat seinen Raum geworfen, das heißt, Neville wird wahrscheinlich zurückkommen.
Ja, vielleicht. Man weiß
also,
es ja nicht.
Wenn, dann wäre er ja Heal. Also, oder meint ihr, der wird, wenn dann das Face zurückkommen gegen Enzo Amore?
Nein, Neville war ja am Ende auch so eine Art Face, so ganz, ganz am Ende, als er Enzo attackiert hat. Also nach seinem Titelverlust würde ich sagen, Neville war da dann tatsächlich ein Face. Und man hätte ihn als Face sicherlich weiter aufgebaut, wenn er dann dabei geblieben wäre erstmal.
Okay. Also ich würde jetzt nicht sagen Face, aber einfach so nach dem Motto, dass halt immer noch dieser arrogante Typ ist und einfach sagt so, okay, du bist halt kein Cruiserweight, du kannst scheiße wrestlen, ich bin halt tausendmal besser als du, einfach halt, wie er es weiterhin gemacht hat. Also ich meine, der kann ja auch einfach mit seiner arroganten Art, kann er trotzdem gefeiert werden. Das war ja auch bei einem AJ Styles anfangs nicht anders, wo er auch so ein bisschen arrogant war, aber die Leute fanden ihn halt einfach geil.
Genau.
Obwohl er trotzdem weiterhin heelisch irgendwie agiert hat oder sowas. Und das kann auch beim Neville einfach so weitergehen, würde ich sagen. Ja. Wenn er zurückkommt, was ich natürlich cool fänden würde.
Aber wir tippen alle auf Enzo Amore als Sieger.
Ja. Wir tippen alle auf Enzo. Aber wenn ich ganz gern in dem Zusammenhang nochmal erwähnen würde, wer aktuell an der Seite von Enzo total aufblüht, ist meiner Meinung nach Drew Gulak. Den finde ich sehr, sehr unterhaltsam an der Seite von Enzo. Der hat Promos gebracht, die mich echt zum Lachen gebracht haben. Drew Gulak, würdiger möglicherweise irgendwann auch einer der Champions.
Cruiserweight, ja, auch Main Eventer, ne?
Bei 205 Live, definitiv.
Ich finde, er spielt seine Rolle so geil, wenn er diese Promos hält und sich extra so ein bisschen, also so das wirkt manchmal so Stock im Arsch, wenn er redet, und ich finde das einfach lustig. Also dieses auch so dieses How are you doing und so. Der macht das schon echt ganz cool, finde ich sehr unterhaltsam.
Gerade als er Enzos Catchphrases gebracht hat, als Enzo irgendwie heiser war, oder ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Enzo wollte nicht sprechen, er konnte nicht. Und
konnte nicht.
Und Drew Gulak hat halt seine Catchphrases, seine Promo vorgelesen. Das war pure Unterhaltung, pures Gold.
Das ja, das konnte er echt gut machen. Das hat mir auch gefallen. Das stimmt.
Okay, dann mal die Frage: Beim nächsten Match wird er ein zweites Match bei der Kickoff-Show sein. Welches wird sein? Also, wenn ich mir die Card anschaue, ich kann mich gerade nicht entscheiden, welches ich dort erwarte. Was meint ihr?
Ich glaube, da kommt noch eins dazu. Ich glaube, von der Card, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass die Survivor Series wohl 4 Stunden dauern wird und die Kickoff-Show 2 Stunden. Ich glaube, man wird noch irgendwie ein Match von Undercardern zusammenwürfeln für die Kickoff-Show. Das ist ein Match, was jetzt
vielleicht noch nicht feststeht. Vielleicht nochmal so eine Smackdown gegen Raw Battle Royale oder so ein Multi-Man-Match 10 gegen 10 oder sowas.
Ja, haben wir noch genug
Leute. Also einfach nochmal, genau, so ein Clusterfuck halt, wo einfach sagt, okay, jeder darf mal kurz. So wie das auch letztes Jahr, das ist irgendwie so ein 10-Mann-Tech-Team-Match oder keine Ahnung.
Oder was noch total geil wäre, was ich, glaube ich, mehr feiern würde als jeder andere, wäre ein Musiker-Battle zwischen Elias und Aiden English.
Es wäre halt witzig, ne, aber das müsste ich jetzt, glaube ich, nicht zwingend sehen.
Was? Du magst ja auch Elias nicht.
Ich mag Elias mega.
Ach, hör auf, bist immer am Meckern. So, kommen wir dann zum ersten Match, würde ich dann sagen, der Maincard. Okay, ich sag mal einfach, was ich erwarte als Opener, und zwar das Tag-Team-Match zwischen Cesaro, Sheamus und den Usos. Ich denke, das wäre ein super Opener, weil ich auch da erwarten würde, dass die echten Feuerwerk abreißen. Und da mal die Frage an Kai. Was denkst du, wer gewinnt und was erwartest du da?
Ich sag erstmal, ich hätte mich auch sehr auf Usos gegen Shield gefreut. Also einfach also mal ganz grundlegend, das wäre auch cool gewesen, definitiv. Jetzt muss man mal gucken, weil prinzipiell sind ja eigentlich beide Teams Heels. Also was da jetzt raus gemacht wird. Aber ich glaube halt allein, dass die wrestlerisch komplett die Bude abreißen werden. Du hast halt auch gesehen, Shield gegen Cesaro und Sheamus war Hammer, New Day gegen Usos war ein Hammer. Also so, das sind halt, also wir haben so gutes Tag-Team-Wrestling momentan, wo die auch gezeigt haben, okay, wir sind halt kein Pre-Show-Material, sondern wir sind halt Main-Show-Material. Und ich finde es sogar sehr schwer zu sagen, welcher das Ding gewinnt. Deswegen, also ich würde gerne einfach erstmal hören, so was, wie eure Meinung noch dazu ist, dann können wir gleich danach tippen, weil ich muss echt noch überlegen. Generell habe ich das bei der Karte, dass ich es sehr schwer finde zu tippen. Deswegen, Shaggy, freust du dich auf das Match?
Ich freue mich auf das Match und insgesamt, das haben wir noch gar nicht so richtig gesagt, insgesamt freue ich mich total auf die Survivor Series. Ich bin total gehypt und die Matches, gerade wie gesagt,
richtig geile Card. Geile Card.
Und gerade in den letzten 2 Wochen hat sich ja noch zum Glück einiges verändert und die letzten 2 Wochen in den Weeklies waren auch schon super. Das waren größtenteils wirklich tolle, tolle Dinge, die da passiert sind, tolle Wendungen, und vielleicht ist bei der WWE auch ja so ein Schalter umgestellt worden und ab jetzt ist es wieder alles richtig gut. Und die Survivor Series wird die erste Messlatte sein. Ist es wirklich cool? Wir werden sehen. Und das Match gerade, Cesaro und Sheamus gegen die Usos, also es sind zwei der der besten, nicht nur besten Teams der WWE, sondern auch der besten Teams weltweit aktuell, muss man so sagen. Die Usos haben in ihrer neuen Rolle in den letzten Monaten unglaublich überzeugt. Inzwischen sind sie ja gar nicht mehr reine Heels, sondern die sind ja auch ein bisschen cool geworden. Das sind jetzt die coolen Bösewichte, die eigentlich auch ein bisschen inzwischen angefeuert werden. Cesaro und Sheamus ja sowieso. Also das wird ein Match, da wird sicherlich ein Feuerwerk abgefeuert werden, ganz klar.
Aber auf wen tippst du? Das wird mies.
Ich habe nur so lange geredet, weil ich parallel noch nachdenken wollte, auf wen ich jetzt tippe. Das wird echt mies. Also ich gönne es beiden Teams. Es ist ja auch entscheidend, wer die anderen Matches gewinnt. So, wir müssen am Ende schauen, wie es dann zwischen SmackDown und Raw ausschaut. Ich glaube, hier werden die Usos gewinnen.
Kai, schreib's mit.
Ja, der Stift ist gezückt.
Ich sag nämlich auch Usos, und zwar als SmackDown-Sieg. Einfach.
Okay, du sagst Usos.
Du musst das jetzt farbig markieren auf den Zetteln, und zwar immer. Wenn wir sagen, SmackDown muss das blau kringeln, dann sehen wir am Ende, ob ausgeglichen ist oder nicht.
Ja, das ist halt.
Aber schreib bitte nicht auf deinen Bildschirm, gell?
Ja, vor allem nicht mit dem Edding wie letztes Mal.
Nicht mit dem Edding, wie neulich, Kai.
Ja, gut, was muss. Pass auf, ich sag jetzt einfach mal, ich könnte jetzt halt komplett reinkacken und sagen, oh, hier wird alles schwierig. Aber ich sage.
Mach den Olaf.
Sheamus und Cesaro.
Oh, Rebell.
Ja. Was haltet ihr denn erstmal überhaupt von dem Konzept, bevor wir jetzt an die weiteren Matches gehen? Also Raw gegen SmackDown und die ganzen Champions gegeneinander. Es gibt Leute, die finden es nicht cool, es gibt aber Leute, die finden es total gut. Wie steht ihr denn dazu?
Erstmal, an sich ich mag halt dieses generelle Aufeinandertreffen von Raw und SmackDown. Ich bin da einfach Fan von. Ich fand auch damals irgendwie Bragging Rights gar nicht so scheiße, obwohl es auch eigentlich will, weil du gesagt hast, okay, wir können jetzt für 2 Wochen sagen, wir sind cooler als ihr. Aber ich mag halt dieses Übergreifende, wenn du immer sagst, okay, das sind ja eigentlich quasi jetzt die Besten der Besten aus beiden Shows und mal gucken, was da jetzt zwischen denen passiert. Da freue ich mich eigentlich drauf. Das Einzige, was ich halt irgendwie blöd finde, was aber halt auch damit einhergeht, ist, du hast halt keine Titelmatches, ne? Aber das finde ich irgendwie, das ist ein bisschen schade.
Scheiß mal auf Titelwechsel. Braucht man nicht.
Ja, aber also, du hast in Titelwechsel halt ja trotzdem irgendwie mal eine gewisse Wirkung oder sowas auf dich, ne? Das ist halt das, was hier wegfällt, aber nichtsdestotrotz freue ich mich einfach darauf zu sehen, also wirklich die Besten von Raw gegen die Besten von SmackDown. Das finde ich einfach sehr cool. Und ich bin halt großer Fan von diesem Prinzip.
Ich finde auch generell, die Umsetzung muss man mal einfach mal so gern wir halt auf WWE draufhauen, kann man die mal loben. Weil wie die Invasion und Co. gemacht haben bei Raw zum Beispiel, super. Also ich habe ja alles am Stück quasi zusammen gestaucht geguckt. Und ja, die ersten paar Minuten haben schon mehr Bock gemacht als auf das Monate-Programm vorher, was da war. Also ich finde das Konzept super und ich finde das halt auch passend. Was ich halt nur hoffe, dass es halt auch Auswirkungen später hat. Also dass man nicht einfach sagt, okay, Survivor Series ist beendet und es ist so, als wenn nichts passiert wäre, sondern halt wirklich, dass es so ja ein bisschen dieses Trizen gibt zwischen halt dem A-Brand in Anführungszeichen und B-Brand, wo jeder das natürlich anders sieht, dass man das irgendwie ein bisschen fortsetzt. Also es halt nicht als richtig großen Engel durchzieht, aber dass halt doch so eine gewisse Rivalität einfach zu spüren ist immer. Und mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und bei dir, Shaggy?
Ganz genau so. Ich muss aber auch sagen, dass es auch sinnvoll war. Die letzten zwei Wochen wirkt es doch ein bisschen gehetzt, dadurch, dass jetzt so viel noch verändert wurde an der Card. Ich glaube aber, dass sich die Offiziellen wirklich zusammengesetzt haben und gesagt haben, so ist es eigentlich echt nicht cool, so geht's nicht weiter. Und ich hoffe, dass dadurch jetzt wirklich es positiv einfach weitergeht in der Zukunft und dass es auch die Survivor Series wirklich ein geiles Großereignis wird und die WWE einfach in den nächsten Monaten wieder total unterhaltsam sein wird, so wie in den letzten 2 Wochen. Das wäre großartig. Also es waren ja wirklich tolle Matches, tolle neue Storylines, tolle neue Geschichten, überraschende Wendungen. Das Einzige, was ich nicht so cool fand, war, ich glaube, bei der letzten SmackDown-Show war das am Anfang diese als Shane McMahon zu seiner SmackDown-Leuten gesprochen hat. Das wirkte so ein bisschen so wie so ein Laienspieltheater, hatte ich irgendwie das Gefühl. Aber ansonsten, die Invasion war geil gemacht, die war richtig cool gemacht.
Ja, vor allem intensiv. Also das, was man halt immer eigentlich möchte, dass mal wieder so Intensives ist. Und das war intensiv, emotional. Und du hast ja auch bei der Crowd direkt gemerkt, dass eigentlich gar nicht mehr ruhig war. Ja, das war einfach so ein Gefahrenpotenzial, was die ganze Zeit da war und was immer weiter geschürt wurde. Ja, kann man gespannt sein. Kommen wir zum nächsten Match. Ja, ich überlege gerade, welches das nächste. Ich tippe drauf, dass das nächste Match The Miz gegen Baron Corbin wird. Midcard-Titelmatch. Wer war gerade dran? War Kai oder Shaggy dran? als erstes?
Ich glaube, ich habe angefangen.
Ja, dann sagen wir mal, Shaggy, was erwartest du da?
Und du wolltest ja bloß nicht bei dem Match jetzt anfangen. Ja, also das ist ein Match, wo ich letzte Woche noch gedacht habe, naja, vielleicht ändert man es doch so, aber eigentlich ist es schon irgendwie auch cool. Es ist sicherlich vielleicht das uninteressanteste Match auf der ganzen Card, was wohl vor allem an Baron Corbin liegt, aber es ist trotzdem, irgendwie ist es trotzdem interessant. Baron Corbin ist schon jemand, der schon irgendwie was ausstrahlt. Vielleicht ist er zu früh US-Champion, vielleicht hätte man ihn noch ein bisschen bei NXT lassen sollen, aber ich glaube, er kann schon irgendwie was. Vielleicht müsste er sich nur diese komischen Haare abschneiden und sich eine neue Frisur zulegen.
Die fuddeln da, ja.
Die sieht ein bisschen aus wie Gargamel von den Schlümpfen.
Ja, seid froh, dass er die nicht irgendwie Kerbe im Kopf kämmt. Das wäre schon mal.
Ich weiß
aber nicht. Generell, aber spannend ist doch dabei, also finde ich persönlich einfach, dass du halt ja zwei arrogante Charaktere hast und der eine hat halt noch mit Curtis Axel und Bo Dallas halt noch ja seine Helfer. Und da finde ich das interessant, wie die das halt einsetzen werden, gerade gegen halt einen arroganten Heel.
Das ist sicherlich ein Vorteil, Axel und Dallas an der Seite zu haben. Die sind ja beide übrigens auch echt gute Wrestler und ein Axel ist auch eigentlich echt ein witziger Typ. Wir haben ihn alle bei der Deutschland-Tour auch gesehen. Das ist schon ein cooler Typ. So.
Bo Dallas aber auch.
Bo Dallas super.
Mit dem Bo Train und sowas, ist halt einfach lustig.
Ich aber die Frage ist, werden die denn eingreifen, meint ihr?
Ja, wenn sie
auf jeden Fall versuchen.
Sie werden es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht schickt der Referee sie dann auch wieder weg und dann haben wir ein One-on-One und da müsste eigentlich am Ende Baron Corbin The Miz in One-on-One, so wie die im Moment aktuell dargestellt werden, eigentlich überrennen.
Oh, okay. Kai, überrennt er ihn?
Ah, das ist jetzt ein bisschen die Zwickmühle. Also, wenn ich jetzt gerade für die Usos getippt hätte, was ich mir gerade nochmal irgendwie überlegen muss, würde ich sagen, dass jetzt The Miz das Ding eigentlich gewinnt, weil ich schwachsinnig finde, jetzt wieder The Miz verlieren zu lassen. Weil ganz ehrlich, Baron Corbin ist auch irgendwie irrelevant für mich, aber an sich müsste ein Baron Corbin allein so von, okay, ich bin größer und stärker, das gewinnt. Ich sage jetzt Baron Corbin, oh Gott, ich werde einfach alles falsch tippen.
Ich glaube, ein Baron Corbin würde es auch mehr schaden, in dem Match zu verlieren. Ein Miss muss es nicht unbedingt schaden.
Also ich persönlich werde ganz anders tippen. Und zwar tippe ich auf
Bo Dallas.
Gar keinen Sieger. Ich tippe drauf, dass Baron Corbin dominieren wird, aber dann greifen halt Axel und Dallas ein. Und dann gibt es einen DQ.
Ja, da gibt es doch einen Sieger.
Aber
der Referee gewonnen, ja, aber oder
die
was?
Q ist für mich halt kein richtiger Pin-Sieg halt. Also,
ja, klar, die Q ist ein Sieg für The Miz.
Sprich, wenn Axel und Dallas eingreifen. Sieg
für Corbin, meine ich.
Ja, ich sag auch Corbin, aber halt wirklich kein cleanes Ding, sondern halt die Q. Das gibt extra
Punkte. Also der Baron.
Ja, mit extra Punkten für mich.
Gibt keine.
Der Baron.
Shaggy.
Ich habe ja schon gesagt, ich tippe auf Baron Corbin.
Und zwar, du hast sogar gesagt, er überrennt ihn. Das heißt, du musst das auch richtig eintragen.
Ach, stimmt. Aber ich schreibe mal ein Corbin überrennt Miss. Okay.
Wenn das nicht passiert, hat er verloren.
Via Pin am Ende.
Ja, ich denke mal, als nächstes wird ein Frauenmatch kommen. Und ich tippe drauf, dass dann halt das Survivor Series Elimination Match der Frauen kommen wird. Das wäre dann Team War, Alex. So, langsam. Alexa Fox, Nia Jax,
Alicia,
Asuka, Sasha Banks und Bayley auf der Seite von Raw. Bei SmackDown sind es Becky Lynch, Tamina, Naomi, Carmella und laut Wikipedia TBD. Also ich sag, da wird Paige kommen.
David hat mich übrigens vorhin noch gefragt, wer TBD ist. Das kann man ja mal hier in der Sendung einfach mal sagen. Er hatte kurz überlegt, wer könnte denn TBD sein?
Ja, aber ich sag ja. Paige, was erwartet ihr denn, wer das sein wird? Sag es mal so.
Nikki Bella.
Boah.
Also, weil Paige sollte ja eigentlich zu Raw, ne? Obwohl ich natürlich Paige bei SmackDown 17 mal schlauer finden würde. Weil SmackDown einfach nicht genug Frauen hat. Du hast halt wirklich alle Frauen in diesem Match drin. Bei SmackDown zumindest, die es da gibt.
Na, wir haben Natalya nicht im Match, noch nicht. Wir haben Lana nicht im Match.
Ja gut, aber Lana ist halt dabei. Also weißt du, so, die ist ja trotzdem irgendwie vor Ort.
Ja, aber Natalya als Überraschung...
Wäre ja jetzt keine Überraschung mehr. Ich habe eigentlich erwartet, dass man bei der SmackDown dann bekannt gibt, dass jetzt Charlotte nach ihrem Titelgewinn natürlich in dem Kampf gegen Alexa Bliss steht und Natalya einfach dann die Position übernimmt, quasi, dass die beiden miteinander tauschen, was ja jetzt nicht so passiert ist. Das wäre jetzt eher eine Enttäuschung, wenn man Natalya jetzt als fünfte Frau präsentiert. Von daher.
Also Paige wäre ein geiler Pop.
Paige wäre definitiv ein geiler Pop. Und
Paige, das kann man auch falsch verstehen.
Entschuldigung, wow, danke für gar nichts. Ich konnte es mir nicht
verkneifen.
hat der Kai hoffentlich nicht verstanden, der ist noch jung.
Genau, worum geht's da? Ich verstehe das nicht.
Ich gucke mir die Videos immer noch an. So. Also, auf wen tippt ihr denn? Ist Page oder bin ich der Einzige, der das sagt?
Ja, komm, sag mal Page.
Aber das wäre schon cool, wenn Page zurückkommt.
Ich hoffe es einfach.
Aber es wäre auf der anderen Seite auch vielleicht nicht unbedingt der klügste Schachzug, sie in dem Match jetzt zurückzubringen. Wobei es Pops geben würde und es cool wäre. Aber in dem Match wird es so sein, dass es darf nicht anders sein, dass Asuka alle, und ich wiederhole das, und diesmal meine ich es auch so, überrennen wird.
Nö. Wäre zumindest ein bisschen schlecht. Die Frage ist ja eh, was erwartet ihr? Wird es ein langes Match? Kriegen die genug Zeit? Weil das ist immer meine Sorge bei WWE, dass die halt bei den Frauen immer gerne Abstriche machen bei den Zeiten.
Also ich denke mal so 15 bis 20 Minuten wird das dauern.
Maximal, ja. Ich glaube nicht, ja, dass man so, ich tippe eher so auf 10, 12 Minuten.
Ja, ich denke auch so 10 Minuten und am Ende halt ein kleines Spotfest mit Finishern. Denke ich mal.
Aber eigentlich müssen die Raw-Frauen gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, wer wird denn hier gewinnen?
Asuka.
Also nicht War, sondern Spectre, es gibt dann Asuka.
Ich glaube, Asuka wird der Soul Survivor in dem Match sein.
Oder die machen das halt so wie damals bei Rusev oder so, dass Asuka halt ausgezählt wird. Nach dem Motto, okay, die ist halt immer noch unbesiegt,
das glaube ich,
aber
nicht.
Da Count out.
Ich glaube, man hat auch das. Das ist auch einer der Gründe, warum man Charlotte aus dem Match genommen hat. Weil ich glaube, man wird am Ende Asuka einfach als die Dominante präsentieren. Vielleicht werden alle anderen in ihrem Team ausscheiden und sie dann gegen 5 Leute sich durchsetzen. Wir werden sehen.
Ich kann mir persönlich. Ich
sag auch, dass die Raw-Frauen gewinnen.
Ich kann mir sogar ein bisschen anders vorstellen, dass Asuka relativ früh rausfliegt, aber halt durch den Eingriff von mehreren. Und dann eher die versuchen, vielleicht wieder Bayley zu rehabilitieren, indem sie sie halt zum Soul Survivor machen.
Asuka.
Asuka. Also sagen wir dann einfach War? Sind wir alle bei War?
Ja, alle sagen Raw-Frauen.
Alle sagen War-Frauen. Wir mögen die War-Frauen.
Ich sage Asuka.
Okay, nee, du musst es auch so aufschreiben. Wenn Asuka nicht gewinnt, sondern halt jemand anderes als War, dann war falsch.
Genau.
So, nächstes Match wird ein bisschen schwierig. Ich sag mal einfach, das nächste Match wird The Shield gegen The New Day. Und, ja, mit Roman Reigns, er ist wieder da.
Und hey!
Hey, die Freude ist da. Wobei, man muss halt ehrlich sagen, Romans
Promo war voll gut bei Raw, ohne Scheiß, war mega.
Ja, Roman wird vor allen Dingen halt jetzt, er hat halt jetzt nochmal die Chance, beziehungsweise WWE, dass die ihn halt jetzt wieder ins positive Licht rücken. Und, die Frage ist halt nur, wer gewinnt da? Meint ihr halt echt, The Shield wäre ein bisschen offensichtlich. Ich meine, die New Day haben auch einen guten Stand bei der WWE. Für mich schwierig. Kai, was tippst du denn?
Alter, das ist Survivor Series. Natürlich gewinnt The Shield. Ohne Probleme. 17 mal Superman Punch, 13 Spears und 17 Powerbombs. Shield gewinnt hundertprozentig. Offensichtlich ist nämlich nicht immer schlecht, sondern auch manchmal einfach das Beste.
Okay. So, Punkt. Danke für deine Meinung. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Shaggy, brauchst du ja noch sagen, er hat recht?
Also Kai hat definitiv vollkommen recht. Es kann einfach nicht anders sein. Ich meine, klar, ich freue mich auf das Match und es ist auch spannend aufgebaut und New Day sind toll und auch unterhaltsam und auch tolle Wrestler und eine tolle Gruppierung. Aber sie sind nicht auf einem Level, wie The Shield ist. The Shield sind 3 auch Main Eventer und New Day ist einfach eine unterhaltsame Truppe, die sicherlich auch eines der besten Teams bei der WWE ist, aber das sind keine 3 Main Eventer. Und Shield hier nicht gewinnen zu lassen, wäre falsch.
Okay, kurz abgehakt. Aber was erwartet ihr denn? Zumindest ein geiles Match oder eher ein Squash?
Ich glaube, es wird ein geiles Match. Es wird ein cooles Match. Es wird
ein mega geiles Match.
Es wird ein unterhaltsames Match und wir haben hier 6 tolle Wrestler in dem Kampf.
Ja, wird gut.
Ja. Ich freue mich drauf. Kurz und bündig, mal schauen, wie es beim nächsten Match ist. Vor allen Dingen, weil War aktuell in Führung liegt bei uns. Mit einem.
Ihr seid, bei mir liegt Raw in Führung, bei euch ist beiden 2-2.
Ja, eben. Dann kommen wir zum Frauen-Championship-Match, würde ich sagen. Oder Champion-Match. Alexa Bliss auf War-Seite gegen Charlotte Flair auf SmackDown-Seite. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, was ihr sagt. Ich sag mal Shaggy, weil kein Mac hat ja immer bei Frauen.
Kein Meckert bei Frauen, nein. Klar, ich würde gerne was zu dem Match sagen. Ich würde nämlich jetzt irgendwas sagen, was euch überraschen wird. Darf ich es aussprechen? Das wird das einzige Match mit einem Titelwechsel sein an dem Abend, ist mein Tipp. Und zwar wird es ein tolles Match sein, Alexa Bliss gegen Charlotte. Das ist ein Match, was viele auch sehen wollen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Charlotte in das Match gebuckt wurde. Und am Ende wird sich in einem harten Kampf, in einem ausgeglichenen Kampf auch Charlotte durchsetzen. Und dann kommt Carmella.
Und Cash gegen beide ein.
Und Cash gegen Charlotte ein. Das wäre doch
cool. Also, okay, ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann so nach dem Motto machen, also weil es ist halt immer so WWE, okay, scheiß mal auf die Regeln, dass dann irgendwie eine Carmella reinkommt und sagt, okay, cash ich jetzt bei der ein oder cash ich bei der ein? Also wen nehme ich jetzt? Nehme ich die oder nehme ich die? Also kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube auch, dass Charlotte das Ding gewinnt. Es ist einfach auch eine fantastische Entscheidung gewesen, Natalya verlieren zu lassen. Also tut mir echt leid, aber allein jetzt, wenn du halt mal dir den Kaliber bewusst wirst, wenn du sagst, Alexa Bliss gegen Natalya und alle so, oder Alexa Bliss gegen Charlotte. Das ist halt, das hat halt auch irgendwie Frauen-WrestleMania-Feeling, würde ich sagen. Und ich bin auch definitiv auf der Seite von Shaggy und sage, Charlotte gewinnt das. Und ein Cash-In wäre natürlich sehr, sehr cool, weil gerade, wir haben es gesagt, es ist halt ein Big Four, ist auch nochmal ein größerer Moment. Und man wartet ja auch so ein bisschen auf den Cash-In und gerade jetzt halt, wo ein James Ellsworth sowieso weg ist, wurde ja, glaube ich, heute bekannt gegeben, dass er gefeuert
wurde. Der wurde ausgecashed, genau, ausgecashed und genau. Nicht eingecashed.
Genau. Mit seinem Doggy-Gimmick. Carmella wäre schon sehr interessant.
Aber meint ihr denn andersrum? Sagen wir mal, okay, Charlotte gewinnt, sind wir alle drei einer Meinung. Meint ihr wirklich, dass Carmella dann bei Charlotte einsetzen würde? Weil ich kann mir eher vorstellen, dass sie dann eher bei einer schwachen oder geschwächten Alexa Bliss auch vielleicht schwach werden könnte.
Vielleicht so, wie Kai gesagt hat. Das ist ja bestimmt eine lustige Szenerie, wenn sich Carmella erstmal überlegt, bei wem sie einen Cash nach so einem harten 20-Minuten-Kampf zwischen Charlotte und Alexa, sind beide sicherlich auch irgendwie am Ende ihrer Kräfte. Und sie wird bei Charlotte eincashen, das glaube ich schon. Sie ist eine SmackDown-Frau klar. Und soll auch bei SmackDown bleiben. Und das ist eigentlich eine schöne Fehde, die uns dann bevorstehen könnte. Also ich beanspruche für mich jetzt extra Punkte, wenn es tatsächlich so passieren sollte, dass Carmella eincasht. Gegen Charlotte.
Okay, dann sag ich, sie casht eine mal gegen Alexa, womit keiner rechnet, was dann ein Schockmoment ist.
Dann sage ich, die casht gegen Kalisto ein. Backstage.
Aber Kalisto, haben wir doch gesagt, er verliert.
Und dann wird einfach der Cruiserweight-Titel zum Hardcore-Titel.
Hallo,
und dann
wir haben gesagt, Kalisto verliert. Das geht so nicht, Kai.
Nein, Kalisto greift fast kurz den Titel an und alle denken so, ah, okay, der gehört dem, Carmella casht ein. Boom, Ende.
Ich glaube, dass Kalisto Backstage überrennen wird.
Ich glaube, Goldbergs Sohn gewinnt gegen Lesnar.
Das glaube ich
auch. Ich dachte, Lesnar gegen Asuka.
Ist denn Kalisto nicht Goldbergs Sohn unter einer Maske?
Das ist einfach das Schlimmste auf der Welt.
Er hat auf jeden Fall kein Shirt an.
Ah, komm. It was me, Goldberg. It was me all along.
Wir schweifen ab. Olaf wird sauer. Nein. Jetzt die andere Frage. Ich glaube halt persönlich nicht, dass Champion gegen Champion der Main Event wird. Oder meint ihr, das wird der Main Event?
Ich will, dass das der Main Event wird.
Echt?
Ja.
Okay.
Und ich sag auch, dass das der Main Event wird.
Okay, Shaggy, was sagst du, was
wird Main Event? Also am Sonntag Team hätte ich noch Team? Gesagt, am Sonntag hätte ich noch gesagt, dass das vielleicht der Main Event wird. Aber jetzt so, nachdem auch noch Triple H in das andere Team gesteckt wurde, weiß ich nicht. Will ich vielleicht das Elimination-Match im Main-Event, obwohl ein AJ Styles und Brock Lesnar auch irgendwie in den Main-Event gehört. Ich weiß es nicht.
Nein, wir haben jetzt gewonnen. 2-1.
Vielleicht hat man ja noch irgendwie von NXT beide Ringe nebeneinander stehen und kann dann einfach beide
Matches parallel sein.
Nein. Also ich will auch AJ Styles gegen Lesnar Main-Event sehen, aber wäre nicht traurig, wenn das Elimination-Match dann doch die Show abschließen würde.
Na komm, dann kommen wir jetzt einfach mal zu Brock Lesnar gegen AJ Styles. Ein Match, was ich nie gedacht habe, was jemals zustande kommen wird, worauf mich tierisch freue. Ich persönlich kann auch nicht vorhersagen, wer gewinnt. Deshalb frage ich mal den Kai, gerade weil er das Match halt im Main Event sehen möchte. Was erwartest du von dem Match? Und vor allen Dingen, wer wird gewinnen?
Also genauso wie ich The Rock hasse, liebe ich AJ Styles, so als Gegenprogramm dazu, wie er einfach den Titel gewonnen hat. Leck mich am Arsch, war das geil, fantastisch, in Manchester, Crowd ausgerastet. Und das ist halt, das ist nochmal diese, einfach eine tausendfache Steigerung zu der Sache, gerade mit Alexa Bliss und Natalya. Weil du hast einfach aus Brock Lesnar gegen Jinder Mahal, was echt nicht geil zu gucken gewesen wäre, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht nur, weil man sagt, oh, Jinder Mahal mag ich nicht, sondern es wäre einfach scheiße langweilig, sind wir mal ehrlich. Daraus hast du gemacht Brock Lesnar gegen AJ Styles, was ein Match wird, woran man sich, wenn sich ein Brock Lesnar wirklich Mühe gibt, weil AJ Styles gibt sich immer Mühe, aber wir haben auch mal gesehen, Brock Lesnar mit Dean Ambrose war jetzt auch eher so mäßig, aber das könnte halt ein Match sein, worüber du noch in Jahren reden wirst, über das Survivor Series Match zwischen AJ Styles und Brock Lesnar. weil das wird, glaube ich, so ein geiles Hin und Her und einfach Aktionen, die gezeigt werden, auch ein Lesnar. Also ich finde, in letzter Zeit wirkt auch ein Lesnar auf mich eher so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, was zu machen. Also der steht nicht mehr auch so stumpf neben dem Paul Heyman, sondern ist so, okay, also ich habe irgendwie Bock. Zumindest wirkt das auf mich so. Und ich sag trotzdem, dass hier halt, weil es ein Brock Lesnar ist, Brock Lesnar das Ding gewinnen wird, aber nach einem fantastischen Match, worauf ich mich unendlich freue.
Meinst du, es wird ein langes Match?
Da 10, 15 Minuten.
Okay. Shaggy, was meinst du?
Ja, ich freue mich auch richtig auf dieses Match. Das ist auch Jinder gegen Brock Lesnar. Was hätte das für ein Mismatch eigentlich sein sollen? Das hat einfach nicht funktioniert. Ich finde gut, dass man da die Reißleine gezogen hat. Ich glaube nicht, dass Jinder wirklich so viel dafür kann. Er hat einfach begrenzte Möglichkeiten am Mic und im Ring. Er war einfach nicht der Richtige. Das war ein Fehler und die WWE hat es noch gemerkt. Besser spät als nie, muss man sagen. Und AJ Styles, der ist der Mann, der das Haus SmackDown gebaut hat, heißt es so? Ja. Und der ist auch
so. Welches Haus?
Sagt er doch. The House that AJ Styles built. Ach so, das war Englisch. Entschuldigung, ich vergesse immer, dass David ja nicht so gut Englisch kann.
Ich verstehe gar nichts.
Das macht nichts. The House that AJ Styles built ist doch die Catchphrase von AJ Styles bei SmackDown.
Ja, okay.
Das war's. Und ich finde es nicht, er ist das, eines der Aushängeschilder von SmackDown und er ist ein geiler Champ und er ist auch ein einer der besten, wenn nicht der beste Wrestler aktuell im Roster und vielleicht auch im amerikanischen Kontinent. Und gegen Brock Lesnar in Kampf, das ist so ein Match, was wir eigentlich noch nie gesehen haben und ein Match, was wir eigentlich auch nie so erwartet haben, aber ein Match, auf das wir uns so unglaublich freuen. Hat die Möglichkeit, ein richtig, richtig geiles, erinnerungswürdiges Match zu werden, so wie Kai gesagt hat. Und da ich immer ein positiv denkender Mensch bin, denke ich, das wird einfach großartig. Das wird geil.
Mit welchem Sieger?
Ich würde gerne meinen Tipp als letztes abgeben.
Okay. Also ich persönlich, ich freue mich tierisch auf das Match. Und zwar vor allen Dingen nicht nur, weil ich AJ Styles vergötter, sondern weil ich einfach die Konstellation mag zwischen Monster und Highflyer. Und diese Konstellation gibt so viel her, möglich, was sein kann, einfach vor allen Dingen Konter und AJ Styles wird halt meiner Meinung nach wahrscheinlich klar als Underdog halt dargestellt, der halt gegenhalten muss, aber halt durch seine Technik das schafft. Ich hoffe, dass das Match länger wird, als normalerweise Lesnar-Matches sind und ich tippe mal mutig auf die Überraschung, und zwar, dass AJ Styles gewinnt. So, jetzt bist du dran, Shaggy.
Also ich, wenn dieses Match dieses Survivor Series abschließen darf, dann wäre es einfach unglaublich cool, wenn AJ Styles am Ende als Gewinner im Ring steht und sich feiern lässt. In einem Sieg gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar, den eigentlich bisher nur wirklich die Big Guys besiegen durften. Und wenn AJ Styles Brock Lesnar besiegt, wäre das einfach geil. Und dann sollte es aber am Ende der Show sein.
Aber wir gehen davon aus, dass es nicht so ist. Ne? Was tippst du?
Also ich gehe davon aus.
Du wurdest überstimmt. Demokratie und so.
Ja, ich gehe jetzt auch davon aus, mit einem AJ Styles als Sieger.
Alles klar, den Punkt habe ich schon mal safe.
Du würdest überstimmt, David.
Was?
Jetzt schon.
Das Schöne ist ja auch, einmal ganz kurz dazu, weil du ja gerade gesagt hast, irgendwie, dass dann ein Highflyer oder sowas da ist. Das Geile ist ja auch, stell euch einfach mal den Moment vor, weil wir wissen ja alle, dass AJ Styles auch ein verdammt starker Typ ist, wenn er einfach mal einen AJ Styles und Brock Lesnar auf die Schultern nimmt. Was er halt auch schon gezeigt hat, er nimmt ja auch einen John Cena und sowas hoch und John Cena wiegt ja auch nicht mal irgendwie 3 Gramm oder so.
Das wäre doch
geil. Das ist halt dieses Schöne, dass halt auch ein AJ einfach halt auch wirklich durch den Ring fliegen kann, aber halt auch Moves zeigt, wo er sagt, okay, ich heb jetzt mal einen Brock Lesnar hoch. Also ich freue mich so sehr auf das Match, ne? Das wird richtig, richtig geil.
Oder ein Styles-Clash mit Brock Lesnar.
Das wäre so heftig, ne? Also besonders, den siehst du ja sowieso nicht so häufig in letzter Zeit. Ein Styles-Clash gegen Lesnar, leg mich am Arsch.
Oder ein Shooting-Star-Press von Brock Lesnar. Schade.
Ja, genau. Nach draußen.
Nee, nach drin, so wie früher. Okay, da sind wir zumindest halbwegs uneinig. Mal schauen, wie beim vermeintlichen Main-Event das aussieht. Und zwar Team War, bestehend aus Kurt Angle, Braun Strowman, Samoa Joe, Finn Balor und Triple H gegen SmackDown mit Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura und John Cena. Mehr Star Power geht eigentlich nicht mehr. Der Aufbau ist gigantisch, meiner Meinung nach. Ist eine der besten Storylines, die wir halt, meiner persönlich meiner Meinung nach, in den letzten Monaten gesehen haben bei WWE. Mega spannend und boah, bei der Star Power bin ich ja mal gespannt. Wir lassen mal Shaggy zu Wort kommen. Was meinst du? Was erwartest du vor allen Dingen? Und wer wird siegen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, ich muss dir da auch zustimmen, dass der Aufbau wirklich grandios war. Obwohl hier in dem Match ja sicherlich mit Shane McMahon, John Cena, Triple H, auch nur Kurt Angle, auch nur vier Teilzeit-Wrestler und Randy Orton auch noch irgendwas. Also wirklich nicht unbedingt so die neuen jungen Wilden in dem Match vertreten sind. Es ist schon wirklich so wieder vollgespickt mit Allstars, aber es tut dem überhaupt gar nicht, keinen Abbruch. Es ist einfach geiles Match, geile Namen. Ich erwarte einiges. Ich erwarte ein großartiges Match, ein groß aufgebautes Match und es ist schwer, hier einen Sieger vorherzusagen. Ich glaube, das ist
Moment, wir machen es ein bisschen anders. Wir tippen zuerst, wer fliegt zuerst raus? Weil bei so dicken Namen finde ich das schon spannend. Was tippst du?
Ich muss aber einmal ganz kurz nochmal. Und zwar zu dem Thema, bevor ihr jetzt tippt, dass sie ja auch jetzt Allstars dabei sind. Aber ich finde das auf der anderen Seite hast du auch irgendwie im Raw-Team, hast du gesagt, okay, wir haben halt einen Braun Strowman dabei, wir haben Finn Balor dabei, wir haben Samoa Joe dabei. Und halt bei Team SmackDown hast du halt einen Bobby Roode und Shinsuke Nakamura. Ich finde, das hält sich halt so schön die Waage irgendwie. Dass du sagst, klar, wir haben jetzt auch so die Allstars, wenn wir jetzt auch noch machen, halt einen Randy Orton zu einem Allstar zählen oder jetzt auch mit Shane oder Kurt oder einem Triple H Teilzeit-Wrestler. Aber das ist auch trotzdem irgendwie, also das ist halt so diese Veteranen, nenne ich es jetzt mal, aber auch die in Anführungsstrichen jungen Wilden. Und ich finde halt die Mischung eigentlich sehr, sehr schön dabei.
Der Mix ist super. Vor allen Dingen, es sind ja auch alles große Namen. Das ist ja halt auch irgendwo ein, wie soll man sagen, irgendwie Zeichen des Respekts oder halt ein Dank irgendwie, dass halt jemand wie Bobby Roode neben John Cena stehen darf und McMahon und gleichzeitig mit Triple H im Ring und Kurt Angle und so. Das zeigt ja schon, dass halt auch ein Vertrauen von Seiten WWE da ist und halt Nachwuchs-Wrestlern wie Braun Strowman und Co.
Und jede Elimination ist auch irgendwie krass, oder?
Ja, deswegen ist halt die Frage, wer wird zuerst eliminiert, eurer Meinung nach?
Ich sage Randall Keith Orton. Okay. Weil das für mich so der ist, der am unspektakulärsten ist.
Shaggy?
Oder vielleicht Bobby Roode.
Nein, du hast Randy Orton gesagt. Shaggy.
Ich finde es schwierig zu sagen, wer als erstes ausscheidet. Aber ich glaube, also tatsächlich, wenn ich am wenigsten nachtrauen würde, wäre wahrscheinlich ein Randy Orton als erster Elimination. Wobei es auch spannend wäre, wenn die Team-Captains am Anfang ausscheiden oder ein Triple H oder ein John Cena als erstes ausscheiden. Warum nicht? Also, ich muss mich auf einen festlegen, ja? Dann sage ich.
Du musst dich festlegen.
Dann sage ich Randy Orton.
Okay, ich sag Bobby Roode.
Und, das war meine Idee.
Lass mich doch. Okay, dann halt die Frage: erstmal, welches Team wird gewinnen? Danach kommt noch eine andere Frage. Shaggy, komm, hau raus.
Welches Team wird gewinnen? Schwierig, sehr, sehr schwierig hier vorherzusagen. Ich glaube, dass es zu ein paar Eingriffen kommen wird.
Genau, können wir einmal ganz kurz erstmal über die möglichen Eingriffe reden, die es geben könnte, bevor wir sagen, wer gewinnt?
Du meinst aber auch innerhalb, oder? Ich sag mal nur Samoa Joe und Finn Balor.
Genau, also guck mal, wir haben halt Samoa Joe und Finn Balor erstmal, ne? Wo du sagst, okay, da könnte es irgendwie zu Problemen intern kommen. Du hast aber auch noch Kurt Angle und Triple H, wo es jetzt zu internen Problemen kommen kann, natürlich. Was halt auch nochmal irgendwie schwierig ist. Und für, also ich glaube jetzt eher weniger, dass ein Jason Jordan reinkommt. Könnte aber auch passieren. Und wenn du jetzt nochmal irgendwie von Run-Ins eingehst, Shaggy, was meintest du da noch?
Naja, ich könnte mir noch vorstellen, dass die beiden SmackDown-Stars, die als einzige SmackDown nicht wirklich unterstützen, auch hier zum Ring kommen könnten. Und zwar Kevin Owens und Sami Zayn.
Also das, aber für wen greifen die denn ein? Wenn, sagen wir mal, die würden eingreifen für...
Die greifen für niemanden ein, niemanden, sondern gegen Shane McMahon.
Genau.
Oh, spannend.
Also das ist halt dieses Problem. Du tippst ja eigentlich und dann guckst du ja, es sind ja so viele Sachen davon abhängig. So. Vielleicht macht auch irgendwie ein Kurt Angle einen Angle-Stiller mit Triple H, weil Triple H oder sagt, hallo, ich bin Triple H. Und wenn hier jemand gegen die Allstars kämpft in denkwürdigen Matches, dann bin ich das.
Also, vielleicht wird es ja zum Run-In von Jason Jordan kommen und Triple H wird ihn dann vielleicht angreifen und Kurt Angle ihn unterstützen. Vielleicht wird es aber auch einen Heel-Turn von Jason Jordan gegen seinen Vater geben oder wer weiß das schon. Es kann so viel hier passieren.
Oh, das ist echt schwierig, ne? Also
mehr als schwierig, ja. Okay, pass auf, wir machen es mal anders. Wer sind die letzten beiden im Ring? Einfach durcheinander.
Shane McMahon und Kurt Angle.
Meinst du? Nein.
Echt? Ganz kurz, wir haben einen noch vergessen, einen Eingriff, den es ganz bestimmt auch geben wird. Wow, Kane haben wir vergessen. Der wird doch bestimmt auch gegen Braun Strowman noch eingreifen.
Stimmt. Ach du ja, Scheiße. Also so wird auf jeden Fall Braun eliminiert.
Weißt du, warum mich das erinnert? Jetzt gerade so ein bisschen an WCW, so Overbooking schlechthin. Es gibt 40 Eingriffe, alle kommen rein.
Aber die haben ja alle eine Begründung. Das ja, natürlich. Ist dann nicht overbooked, sondern es ist einfach, es würde einfach Sinn ergeben, wenn es so viele Eingriffe gibt.
Meint ihr echt, es gibt mehr als einen Eingriff? Ich würde halt sagen, okay, ein Eingriff maximal, aber sonst, wow, echt?
Meint
ihr?
Also ein Eingriff und Differenzen interne vielleicht.
Ja. Ja, gut. Aber dann kommen wir jetzt, wer bleiben die beiden Letzten im Ring? Jetzt mal ernsthaft. Ernsthaft, Kai.
Ey, jetzt sag mal jetzt bitte echt, es kann echt sein, dass es Kurt Angle und Shane McMahon sind. Allein so nach dem Motto, oh, hier, wir, so Kurt wird dann sonst gefeuert und so ein Kram. Das kann halt echt sein, ne? Also,
du tippst
also auf klar, wir würden jetzt, man kann auch sagen, okay, wir haben jetzt Shinsuke Nakamura gegen Finn Balor ganz am Ende oder sowas. So, aber das wird halt nicht passieren. Weißt du, ich sag jetzt echt Kurt Angle und Shane McMahon Arschlecken.
Okay, Arschlecken, Shaggy. Viel
Spaß. Ja, dann nehme ich das Arschlecken weg und da ich ein ewig und oft positiv denkender Mensch bin, fände ich es doch irgendwie trotzdem geil, wenn es so passieren würde, wie Kai angedeutet hat, Finn Balor und Shinsuke Nakamura. Warum nicht?
Okay, ich tippe auf Kurt Angle und zwar gegen John Cena.
Wäre auch
weil nicht das wäre schlecht, dann richtig so, sagen. Kurt Angle steht da und dann fuck, da ist John fucking Cena gegenüber und den muss ich besiegen.
Aufgrund auch der Historie einfach zwischen den beiden.
Ja, ja. Oh, das Match gibt so viel her, ey, ne? Ohne Scheiß. Aber wer gewinnt? Wer gewinnt jetzt mal ernsthaft? Das ist, puh. Ich kann es nicht sagen. Ich kann mich nicht entscheiden. Kann jemand sich von euch entscheiden, bitte?
Ja, ich kann mich jetzt anfangen. Entscheiden und ändere meine Meinung von eben. Ich glaube, die letzten beiden im Ring werden Kurt Angle und Shane McMahon sein. Und Kurt Angle wird am Ende mit Hilfe von Kevin Owens oder wie auch immer oder Sami Zayn oder durch den Eingriff, vielleicht nicht, sagt man da nicht Hilfe, weil sie nicht Kurt Angle unterstützen wollen, sondern Shane McMahon schaden wollen, durch den Eingriff der beiden SmackDown leer, wird Kurt Angle am Ende gewinnen und seinen Job behalten dürfen.
Ich sag nämlich auch, dass Raw gewinnt und Kurt Angle da bleibt.
Okay, ich tippe auch. Scheiße. Alle gleich.
Ja,
alle auch auf Raw, okay. Es ist einfach wegen der Storyline. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie halt Kurt Angle jetzt kicken, wobei was natürlich auch noch als Szenario möglich wäre, dass halt Kurt Angle seinen Job verliert, weil halt zum Beispiel Triple H irgendwas macht innerhalb des Matches oder irgendwas verursacht oder schuld ist und dadurch halt Match aufgebaut wird für WrestleMania zwischen Kurt Angle und Triple H.
Ja, das also du hast halt hier 1000 Sachen, die passieren können, ne?
Wahrscheinlich passiert irgendwie am Ende steht Samoa Joe gegen Wendy Orton und Wendy Orton gewinnt.
AKO out of nowhere.
Ich hoffe eigentlich nur, dass das vielleicht diesmal ein bisschen komprimierter sein wird als letztes Jahr. Weil letztes Jahr ging dieses Match, ja, wo du Raw gegen SmackDown hattest, glaube ich, irgendwie 50 Minuten oder sowas. Und wir haben alle gesagt, oh, das war echt ein bisschen lang.
Nein, das haben wir nicht alle gesagt.
Nein, das hat nur Kai gesagt. Das war gut.
Also ich war Olaf ging es genauso.
Ich fand das nämlich, ich habe das damals gelobt. Ich fand das nämlich gut, die
Matchzeit. Ja, du hast gesagt, hätten auch 4 Stunden weitergehen können, ne?
Nee, aber also einfach,
ich bin dafür, dass Survivor Series nur ein Match ist.
Nein, aber ich finde, das ist so ein Match, das kann ruhig Zeit kriegen. Das kann auch wirklich 45 Minuten bis 50 Minuten gehen, weil es gibt so viel her, so viele Möglichkeiten, gerade wenn halt Eingriffe kommen sollten, die müssen halt auch ihre Aufmerksamkeit kriegen. Das braucht auch ein paar Minuten, da kommt es halt schnell auf so eine Summe. Das Match hier ist ja ganz anders als das letzte Mal, weil hier einfach so viel passieren kann, wie wir ja schon sagen. Ich meine, wir haben ungefähr 478 Varianten von Eingriffen und Konstellationen, die passieren können. Warum nicht?
Eben. Und 50
zählt das Shield?
Ich kann auch verstehen, Kai, dass dir 15 Minuten ganz schön lang sind. Das sind ja fast 10% deiner Lebenszeit bisher. Aber ich fand es auch letztes Jahr richtig cool. Ich fand es auch nicht zu lang. Und dieses Match wird auch seine 50 Minuten bekommen. Wartet es ab.
50 Minuten übersteigt einfach meine Aufnahmefähigkeit um das Zehnfache. Verdammt. Was ich fragen wollte, glaubt ihr, das Shield gegen New Day, ist das auch ein Raw gegen SmackDown-Match?
Ja, klar. Das hast du doch schon bei der Live-Show zum Beispiel auch gemerkt, wo halt The New Day ja extra provoziert haben auch und so.
Ja gut, aber ich war mir nämlich jetzt nicht sicher, ob es auch wirklich als festes Raw gegen SmackDown-Match angekündigt wird. Ist es. Weil wenn man nämlich danach geht, ich zücke meinen Zettel, ist es bei euch so, dass ihr sagt,
alles ausgeglichen.
Nee, bei euch beiden gewinnt nämlich bei David gewinnt SmackDown. Ist nämlich so. Bei Shaggy gewinnt auch SmackDown und bei mir gewinnt Raw.
Immer schon, wer recht hat.
Ja. Wir dürfen gespannt sein.
Können wir denn zumindest einfach mal sagen, wir haben es zwar schon gesagt, aber jetzt kann man echt abschließen, gerade wenn man über dieses Match redet, sagen, was für eine großartige Karte ist es, dass man jetzt eigentlich, je mehr man drüber redet, noch mehr Bock drauf kriegt.
Geht zumindest mir so. Das ist fantastisch. Also ganz ehrlich, man sagt ja immer, Takeover-Wochenende und sowas, WWE wieder mal am Verkacken, kann ja nur passieren und sowas, wird ja wieder richtig schlecht, Takeover übernimmt wieder alles und WWE-Pay-Per-View kannst du eigentlich vergessen, brauchst du gar nicht gucken. Das ist dieses Mal definitiv nicht so. Also das ist, was hier jetzt aufgefahren wurde vom Main-Roster, das ist unglaublich. Ich freue mich auf so viele Matches da, das ist so interessant und spannend und dieses, also auch eine Alexa Bliss gegen eine Charlotte ist geil, Shield gegen New Day ist verdammt geil, AJ gegen Lesnar ist Hammer, Tag Teams ist fantastisch, also auch Team gegen Team SmackDown so, das, also bei den Frauen wird halt auch ein gutes Match, definitiv. Das Hauptmatch, nenne ich es jetzt mal, mit dem 5-on-5, wird auch unglaublich krass und halt auch ein Mist gegen Baron Corbin weiß definitiv zu unterhalten, also du hast eigentlich wenig dabei, wo du sagst, das interessiert mich null. Und ich weiß noch, wo wir letztens hatten, wegen Pay-Per-View, das war quasi eine Zwei-Card-Show oder sowas. Und hier sagst du, okay, ich will eigentlich alles davon gucken. Und das bei einer 4-Stunden- und nicht mal 3-Stunden-Show.
Ja, also ich sag mal so, wenn der Pay-Per-View nicht groß wird, dann weiß ich nicht, was noch besser werden soll. Also die Grundlagen sind fantastisch. Oder siehst du das anders, Shaggy?
Ich sehe das überhaupt nicht anders. Ganz, ganz genauso. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch schon zweimal gesagt und ich unterstreiche das gerne nochmal. Ich glaube, die WWE ist jetzt auf einem guten Weg. Die sollten den beibehalten und mit viel Glück werden sie es auch beibehalten. Und die WWE wird in den nächsten Monaten wieder unglaublich interessant und sein. Und es wird Spaß machen, einfach wow, die Weeklies, Raw und SmackDown zu schauen. Also ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich erstmal auf Sonntag und dann auf weitere unglaublich unterhaltsame Monate.
An dem Wochenende ist halt noch eine andere Veranstaltung, und zwar NXT TakeOver Wargames. Oder wie Kai sagt, Übernahme Kriegsspiele.
Ja, sagen das eigentlich die deutschen Kommentatoren?
Ich weiß es nicht.
Das würde mich interessieren. Die sagen ja sehr viel auf Deutsch. Ich habe gehört, dass Daniel Bryan nicht der Yes-Man, sondern der Ja-Mann war. Und dann war so, okay, alles klar, ich gucke halt nie wieder Wrestling auf Deutsch.
Das muss Shaggy sagen. Shaggy, lügt er?
Ich weiß es leider gar nicht genau, da ich mir den deutschen Kommentar ja gar nicht mehr anhöre. Ich weiß nur aus früherer Zeit, was ich so mochte, war die Bahnschranke für die Clothesline und solche Begriffe. Das fand ich noch richtig toll. Das war schön. Aber den deutschen Kommentar schaue ich mir einfach gar nicht mehr an, weil man die Möglichkeit hat, den Englischen zu schauen.
Ja, geht mir genauso. Aber kommen wir mal einfach zur Matchcard, weil sind einige interessante Matches dabei. Und fangen wir einfach mal an mit dem ersten Match. Cassius Ohno gegen Lars Sullivan. Singles Match. Ich übergebe einfach an euch, weil ich muss zugeben, bei NXT bin ich nicht aktuell so ganz drin. Ich sag mal, was erwartest du, Kai?
Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal vor einiger Zeit, vor 2-3 Monaten oder so, habe ich mir mal viel von Chris Hero angeguckt, wo der halt auch noch ein bisschen besser in Shape war. Und der ist halt ein fantastischer Wrestler. Also das ist sowas Eigenes, dem zuzuschauen. Aber irgendwie so alles, was ich bei NXT von dem gesehen habe, holt mich zu 0,0% ab. Also ich mag dieses Outfit nicht, das lässt mich komplett kalt. Und jetzt auch dieses Cassius Ohno und Lars Sullivan. Also ja, so jetzt Lars Sullivan wird ja irgendwie immer wichtiger und immer wichtiger und immer wichtiger. Aber ich ist jetzt nicht so, dass ich sage, das Match muss ich unbedingt sehen. Das ist so, ja okay, ich nehme es halt mit. Geht's dir da anders, Shaggy?
Mir geht's ein bisschen anders tatsächlich. Also ein Cassius Ohno und Chris Hero ist natürlich ein Ausnahmekünstler. Und wenn man ihn gerade von früher noch kennt, so wie ich das tue, dann muss man ihn einfach lieben. Und klar ist er nicht mehr in Shape, wie die Leute so sagen, aber es gibt ja auch Gerüchte, dass es irgendwie krankheitsbedingt ist, keine Ahnung, Schilddrüse, was auch immer es sein kann, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist und bleibt er ein ganz wichtiger Mann bei NXT, vor allem aber auch eher hinter den Kulissen. Also Cassius Ohno ist jedenfalls jemand, der ja Leute nach over bringen kann, und sowas kann Lars Sullivan im Moment gebrauchen. Der wird ja als neuer großer Big Man aufgebaut und ich finde ihn, ja, überzeugt mich noch nicht 100%, aber ich sehe da in ihm Talent und ich glaube, aus ihm kann auch ein guter Big Man werden. Also ist der crazy Verrückte, und das ist auf jeden Fall ein Match zweier großer Leute, auf das ich mich so ein bisschen freue, und ich denke mal, am Ende wird Lars sicherlich den Sieg davon tragen müssen.
Aha. Kai, stimmst du zu, Lars?
Ja, also klar, halt macht ja Sinn als Aufbau quasi, ne, wieder ein neues Talent overbringen. Wie gesagt, passt ja auch zu diesem Weg, den jetzt gerade irgendwie Lars Sullivan in den letzten Monaten gegangen ist.
Okay. Schreibst du eigentlich auf?
Nee.
Aber Ergebnisse schreibst du bei Survivor Series, dann bitte aber auch aus.
Bei Survivor Series schreibe ich mit, ja, genau.
Alles klar. Ja, dann nächstes Match. Aleister Black gegen, mal schauen, ob ich es richtig ausspreche, The Velveteen Dream. War nicht so schlecht.
Ganz genau.
Jawohl. Und, ja, was erwartet ihr? Tipp. Und zwar an Shaggy.
Ja, da ist es wirklich nicht so richtig drin. Also ohne Emotion ist gerade dieses wahrscheinlich best aufgebauteste Match des Wochenendes ohne Emotion vorgetragen. Das ist wirklich ein Match, von dem ich viel, viel erwarte. Gerade auch in Aleister Black ist ein herausragender Wrestler, ein großartigen Gimmick, dem gehört die Zukunft auch im Hauptroster. Und der Velveteen Dream, auch am Anfang wusste ich nicht so richtig mit ihm anzufangen, aber der hat sich jetzt gerade in der Fehde unglaublich gut entwickelt und ich finde die Fehde toll. Also das ist wirklich eine der best aufgebautesten Fehden in diesem Jahr. Und auf das Match freue ich mich enorm. Das sind zwei so total unterschiedliche Typen, die im Ring hoffentlich miteinander harmonieren können. Und der Velveteen Dream, der Patrick Clark, der ist ja auch, glaube ich, erst 23 Jahre alt. Und auch ihm traue ich eine große Zukunft vor. Ob das so mit diesem Gimmick im Hauptroster funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe es sehr. Also auf das Match freue ich mich ganz, ganz besonders.
Nur wer wird gewinnen? Ja, geht mir hundertprozentig genauso.
Moment, wer wird denn gewinnen?
Ich glaube, man muss Aleister Black den Sieg geben. Der ist und dem, ihn danach oben in um den Titel bekämpfen lassen. Und Velveteen Dream, der ist noch jung, da kann auch sich noch einiges entwickeln. Also in dem Match wird Aleister Black als Sieger hervorgehen.
Okay. Kai, hältst du gegen?
Nee, stimme ich genauso zu. Also erstmal auch, ich liebe Aleister Black. Und am Anfang war auch so, ja, Velveteen Dream, das waren ja auch immer diese komischen Vignetten, die man ja von der WWE kennt und denkst, okay, da kommt jetzt ein neuer Typ, der ist dann wieder für zwei Tage lustig oder so und dann ist er wieder irgendwo in der Versenkung. Aber halt das komplette Gegenteil. Ich meine, jetzt glaube ich, wurde auch letztens, der war doch von Tough Enough oder sowas, Patrick Clark, wenn ich mich nicht irgendwie...
Ich glaube, da war er dabei, hat aber so. Nicht gewonnen, aber war, glaube ich, einer der
Genau Teilnehmer. Eben. Weil bei dem hat man ja, glaube ich, immer gesagt, so, Patrick Clark, relativ gut. Dann hat ja ein anderer Typ gewonnen, der wurde jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen oder so entlassen. Und du siehst halt, wo ein Patrick Clark gerade steht. Nämlich auf der Card von Wargames. Und ich fand halt sehr schön, wie die das aufgebaut haben. Immer mit diesem, die haben sich auch gegenseitig provoziert und sowas. Und irgendwann saß dann halt Velveteen Dream auch in diesem Aleister Black Schneider sitzt im Ring und sowas. Also ich habe da schon extrem Bock drauf und bin generell sehr großer Fan von Aleister Black Matches. Schon allein auch letztens das Itami Match. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil zwischen den beiden. Und ich sage aber auch, dass Black das Ding gewinnen sollte. Und dann halt geht's für ihn weiter nach oben, weil der Typ blutet Charisma, meiner Meinung nach.
Okay. Kann ich so zustimmen. Ich bin zwar nicht in der Storyline drin, aber Aleister Black ist auf jeden Fall Bombe.
Okay, dann schau dir auf jeden Fall den Zusammenschnitt vor dem Kampf auf jeden Fall an der beiden. Ich glaube, da siehst du einiges, wie man das Booking richtig gemacht hat. Also das ist wirklich eine großartige Fehde. Das ist eines der Matches, auf das ich mich ganz, ganz besonders freue. Wobei inzwischen ich mich fast auf das gesamte Wochenende freuen muss, kann man so sagen.
Das wird großartig. Ja, aber mein Problem ist einfach jetzt gerade zeitlich gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, WWE bietet so viel an und ich kam einfach gar nicht hinterher. Ich habe jetzt halt Raw und SmackDown nachgeholt, wie sonst was, in Extremform. Und für NXT reichte da die Zeit noch nicht, aber ich mach's doch, auf jeden Fall. Und jetzt mal gucken, nächstes Match. Ich tippe ja, dass das nächste Match zur Abwechslung dann das Frauenmatch wird. Und zwar ist das zwischen Ember Moon, Kyra Sane, Nikki Cross und Peyton Royce. Und ich denke mal, das wird als Auflockerung reinkommen. Was erwartet ihr da? Ich bleib ja dabei, Ember Moon ist für mich halt eigentlich das Gesicht, was ich als nächstes erwarte im Main Roster. Da ihr schweigt, ich sag mal Kai.
Ja, ich habe nur gewartet, soll ich jetzt nicht fragen, wen. Ich hätte da eigentlich auch dauerhaft zugestimmt, weil wir auch alle sagen, ja, okay, Ember Moon wird der nächste Champion und sowas hier und da. Ember Moon muss es werden, Ember Moon wird die sein, die Asuka besiegen wird. Was ich jetzt aber spannend finde, ist, dass jetzt halt dadurch, dass Kairi Sane jetzt noch dazu gekommen ist, die ja auch beim Mae Young Classic so unfassbar abgerissen hat, die ja auch irgendwie einen Hype genießt wie sonst was und sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, dass eine Kairi Sane gewinnt, aber ich weiß es eben nicht. Also klar, eine Nikki Cross, die habe ich ja jetzt ja schon irgendwie mal irgendwann eingestanden, die ich ja anfangs unglaublich scheiße fand, wo ich jetzt sage, ja, also die hat mich schon überzeugt. Peyton Royce ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber auch nicht, dass eine Nikki Cross gewinnt. Und es ist halt echt so zwischen Ember Moon und Kairi Sane, wer jetzt das Ding macht. Und ich kann es echt nicht sagen, aber ich bleib mal bei meinen alten Tipps und würde sagen, Ember Moon holt das Ding. Aber es ist bei mir wirklich komplett 50-50. Und ich glaube, das wird halt auch ein ansehnliches Match, weil du auch gesehen hast, bei Peyton Royce weiß ich es nicht so genau, aber halt bei allen anderen weiß ich, dass die sehr gute Matches zeigen können.
Ja, Ember Moon ist auf jeden Fall die Favoritin. Da stimme ich dir zu, Kai. Aber ansonsten muss ich sagen, du unterschätzt, glaube ich, Peyton Royce sehr. Also die hat sich gerade in den letzten Monaten unglaublich getan und in diesem Iconic Duo zusammen mit Billie Kay ist sie einfach herausragend. Ich glaube, dass Peyton Royce und Billie Kay, sobald sie ins Main Roster kommen, auch da ordentlich durchstarten und vielleicht dort auch on top stehen werden irgendwann. Die beiden sind einfach toll zusammen und passen gut zusammen. Und das sind einfach jetzt in dem Match 4 oder wenn Billie Kay halt mit zum Ring kommt, 5 mögliche weibliche Wrestlerinnen, die denen auch die Zukunft im Hauptroster gehören könnte. Also Kairi Sane ist unbestritten super top. Also dieser Elbow ist sowas von unglaublich. Und
oh, ja.
Nikki Cross ist eh eine herausragende Wrestlerin. Das hast du spät erkannt, aber immerhin erkannt, Kai. Und Ember Moon, die kann es auch. Die ist am Mic nicht so stark, wie sie eigentlich schon sein müsste, aber im Ring ist sie unglaublich gut. Und die hat auch Charisma. Ich glaube, das wird ein tolles Match. Und ich tippe, hört mir gut zu, ich tippe auf Peyton Royce.
Wir haben gut zugehört. Ey, was ich halt daran spannend finde, an dem Match einfach die Tatsache, egal wer gewinnt, derjenige tritt halt, oder diejenige tritt halt das Erbe von Asuka eigentlich an und muss dann halt die Division auf den Schultern tragen. Und ich weiß noch nicht, wer dafür so bereit ist. Ember Moon eigentlich schon. Aber wie du halt schon sagst, die hat ja auch noch irgendwo Defizite. Ja, Peyton Royce. Ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Ich sag mal keinen Tipp, aber ich bin gespannt.
Also es muss auf jeden Fall eine andere Richtung gehen, als es vorher gegangen ist, weil eine Asuka so 1-1 zu ersetzen, das geht gar nicht. Und mit Peyton Royce wäre das auf jeden Fall, hätten wir einen Heel-Champ, die einfach ganz anders daherkommt, als es halt Asuka gemacht hat. Also es wäre schon cool. Und dann mit Kairi Sane oder Ember Moon als Jägerin auf den Titel. Ich bin gespannt.
Ah, da geht was. Apropos Titel, ja, es kommt eigentlich ein Titelmatch. Was kommt als nächstes? Welches Match? Was tippt ihr? Ich bin mir unschlüssig von der Matchcard her. Weil ich glaube,
ich muss mal ganz ehrlich fragen, wie ist das mit Shaggy, weißt du das? Wie ist das mit dem UK Championship Match? Weil das ist das ein Dark Match? Ist das vorher? Wie läuft das
ab? Ja, also es wird meines Wissens 2 Dark Matches in dem Fall geben und Dark Match bedeutet in diesem Fall, dass es die beiden Matches dann die beiden Matches bei der nächsten NXT Show werden. Also vor den Takeovers werden ja immer 1-2 Kämpfe aufgenommen und die werden dann in der nächsten Show ausgestrahlt für das Publikum des Dark Matches vorher. Und Pete Dunne gegen Johnny Gargano um den UK Championship Title, das wird der Main Event in der Dark Show quasi sein, also der Main Event der nächsten Show. Der andere Kampf wird übrigens meines Wissens Ruby Riott gegen Sonya Deville sein.
Ich würde sagen, lass uns einmal ganz kurz wenigstens auf Pete Dunne gegen Gargano eingehen, oder?
Findet ihr das halt nicht schade, dass das ein Dark Match ist? Also ich höre das halt jetzt gerade zum ersten Mal. Ich finde es halt schade, weil das wäre das Match, wo ich sage, das könnte echt so 5-Star erreichen.
Na, wir werden es ja sehen in der nächsten NXT-Show. Das Match werden wir auf jeden Fall sehen. Und ich finde es gerade gut. Klar, es ist schade, dass zwei solche herausragenden Wrestler wie Dunne und Gargano in der Pre-Show oder in der Dark-Show irgendwie stattfinden. Aber das ist ja das Gute an den NXT-Takeover-Events, dass die tatsächlich nur 2 Stunden sind. Und wir haben da immer 5 Matches auf der Card oder um die 5 Matches auf der Card. Und noch eins draufzupacken würde bedeuten, bei den anderen Matches ein paar Minuten abzuziehen. Nee, das ist schon okay. So, wir werden das Match sehen und wir werden das Match auch sicherlich in der Woche drauf auch feiern dürfen.
Aber was erwartet ihr denn? Es ist egal, wer von euch jetzt anfängt. Jetzt möchte ich Lobhudelei hören.
Kai.
Okay, kompletter Abriss, komplett Eskalation. So ein gutes Match. Also klar, jetzt irgendwie ein Johnny Gargano, der ist ja momentan so, geht für mich so in die Underdog-Sami Zayn-Richtung, weil er ja auch sehr häufig verloren hat, auch gegen in Anführungsstrichen No-Names oder halt eigentlich unterlegenere Wrestler, wenn du dir jetzt halt an sich einen Johnny Gargano anguckst. Aber halt gerade ein Pete Dunne, ich liebe einfach einen Pete Dunne, der Typ, der ist unglaublich im Ring und sowas. Da wird man halt nochmal ein paar Sachen mehr sehen als jetzt gegen Enzo. Das war ja eher so, okay, wir lassen Enzo jetzt vernünftig dastehen, weil das ist ja auch eine Sache, die halt ein Pete Dunne, weil er mit seinen jungen Jahren so eine unglaubliche Erfahrung hat und halt auch ein Johnny Gargano, also die beiden, das wird halt ein Top-Match. Also mehr kannst du dazu nicht sagen, das wird richtig gut, das wird hin und her, du hast Nearfalls, also das kann ich mir halt eine halbe Stunde angucken zwischen den beiden, das sage ich jetzt schon.
Ich glaube auch, dass das ein herausragendes
Match wird,
da stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube auch, dass beide im Hauptroster sicherlich oben mitspielen, ob sie dann Main-Event-Potenzial in den Hauptschuss sind, das aufgrund ihrer Statur weiß man nicht. Ich würde es beiden aber durchaus zutrauen. Das Charisma und das Können haben beide definitiv. Was mich ein bisschen wundert, ist denn Johnny Gargano ist doch auch kein Brite, oder? Der ist doch kein Brite.
Das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube nicht.
Nee, ist er nicht. Und er ist quasi der erste Nicht-Brite, der um den Titel auch antreten darf. Vielleicht wird das die Division dadurch doch ein bisschen gelockert und vielleicht ist bedeutet das, das könnte der Midcard-Titel, der zukünftige Midcard-Titel der, von NXT sein. Wer weiß das?
Ich meine, früher gab es ja auch den European-Titel, den haben auch Amis dann gehalten.
Das ist richtig.
Ich glaube, da achtet man irgendwann nicht mehr drauf. Bei Johnny Gargano muss ich halt sagen, also ich erwarte halt nicht nur ein sehr gutes Match, sondern vor allen Dingen ein emotionales Match, weil bei Johnny Gargano ist es halt so, ich leide gerne mit ihm. Also das ist halt ein Wrestler, wo ich einfach mitfieber und halt die Daumen drücke und ja, ich erwarte halt auch viele Nearfalls und dadurch halt einfach, dass man als Zuschauer sagt, oh, bitte lass ihn doch gewinnen, bitte, und dann schafft er es doch nicht, dann vielleicht doch und dann, ah.
Ja, wir haben ja auf jeden Fall das geborene Babyface. Johnny Gargano ist wirklich so jemand, der Underdog, mit dem man einfach mitfiebern möchte, so wie du das sagst. Und Pete Dunne, das ist einfach, der strahlt einfach Bösewicht und Heel aus irgendwie. Der so wie er schaut allein, wie er sich, wie es gibt. Also das ist wirklich ein klassischer Heel gegen einen klassischen Babyface und beides herausragende Wrestler. Ich glaube, Dunne wird seinen Titel behalten und Garganos ja Niederlagenserie erstmal ein bisschen fortgeführt. Vielleicht bis ein Tommaso Ciampa wiederkommt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass die halt weiterhin aufbauen. Also, weil sonst lässt du halt auch Gargano nicht gegen diese ganzen anderen verlieren, die er eigentlich besiegen müsste. Ich glaube, das wird halt weiter so gehen. Ist halt immer schwierig, ne, dass du sagst, okay, wir bauen dich jetzt auf, indem du erstmal ganz oft verlierst. Aber, also klar, jetzt, wir haben es halt häufig gesehen, dass es irgendwie Müll ist und nicht klappt. Hallo Rusev oder Sami Zayn. Aber es kann halt auch trotzdem klappen, wie Sami Zayn bei NXT. Oder jetzt halt vielleicht auch ein Gargano bei NXT.
Ja, oder früher Jeff Hardy, als er die Titeljagd hatte. Er hat jedes Match verloren und trotzdem hast du deshalb immer mehr mitgefiebert. Und ich glaube, einfach weil Gargano halt echt so sympathisch ist, ist das auch der richtige Weg. Man darf halt nur nicht den Punkt verpassen, wo es halt irgendwann zu viel wird.
Ja, genau. Das ist halt immer dieses Fingerspitzengefühl dabei.
Ah, gucken wir mal. Fingerspitzengefühl. Von der Karte her. Ich würde halt jetzt sagen, als nächstes kommt das Titelmatch. Und Wargames wird Main Event oder seid ihr anderer Meinung?
Nee, sehe ich auch
so. Das glaube ich auch. Das Ereignis heißt auch Wargames. Es wäre Blödsinn und schade, nicht die Wargames im Main Event zu haben. Also ich glaube auch, dass das Titelmatch jetzt kommt.
Ja, also ein Titelmatch wäre halt Drew McIntyre gegen Andrade Almas. Wobei ich sagen muss, ich bin eh kein Mega-Fan von Drew McIntyre, finde ihn aber bei NXT halt eher so, dass ich bestätigt werde. Also er gibt mir halt nicht viel. Ich weiß nicht, wie das bei euch sieht. Was erwartet ihr von dem Match? Wird es ein gutes Match oder spannend? Oder wie steht ihr zu McIntyre, Shaggy?
Ja, also ich fand, McIntyre hatte immer irgendwie was, als er früher noch bei der WWE war. Selbst alt bei 4MB stach er irgendwie so ein bisschen raus. Also er hatte schon irgendwas. Aber seit ich ihn beim Karat gesehen habe, bei der WXW, muss ich sagen, der Typ ist unglaublich beeindruckend. Die Statur, das Charisma, der hat's schon drauf. Also der ist sicherlich noch ein bisschen blasser als die Champions davor bei NXT, aber der ist ein würdiger Champion. Und ich glaube auch, das ist auch jemand, der die Liga tragen kann. Und das ist auch jemand, den du irgendwann eigentlich, wenn du ihn richtig aufbaust, auch in den Main-Shows, in Main-Event stellen kannst. Das ist ganz klar. Und Andrade Almas ist auch ein sehr gut aufgebauter Gegner jetzt kann ich jetzt mal sagen, eines meiner weiteren Highlights am Wochenende ist tatsächlich Zelina Vega zu sehen. Großartige, gut aussehende Frau und großartige Managerin. Durch sie ist Andrade Almas überhaupt erst ja relevant geworden. Der war ja vorher nicht wirklich charismatisch interessant und mit ihr an seiner Seite ist er einfach herausragend gut und es kommt richtig gut rüber. Aber ich glaube, dass er tatsächlich ein Übergangsgegner für Drew McIntyre ist. Ich freue mich auf ein Match McIntyre gegen Aleister Black in Zukunft. Aber ich glaube, das wird McIntyre gewinnen und wir werden aber ein gutes Match sehen.
Kai, was meinst du?
Also für mich, ich finde es halt immer noch irgendwie komisch, jetzt Almas zu sehen als Hauptherausforderer. Ich meine, also ja klar, sie haben es auch logisch aufgebaut und jetzt gerade dadurch, dass halt Vega dazu gekommen ist, hat er quasi diesen nötigen Edge bekommen, sozusagen, okay, ich bin jetzt doch ein NXT-Main-Eventer und sowas. Also das macht schon Sinn, aber für mich ist trotzdem Almas immer noch so ein bisschen der eigentlich das Eröffnungsmatch hat und quasi die neuen Leute so ein bisschen bei NXT begrüßt. Deswegen tue ich mich damit immer noch so einen Tacken schwer zu sagen, ah, okay, da ist jetzt halt Almas im Main Event und kämpft um den Titel. Obwohl das halt sehr, sehr gut gemacht hat, auch so mit den ganzen, dieser Art der Aggression und so, die er rüberbringt. Aber ich sehe es halt auch so ein bisschen wie du, David, dass ich finde, McIntyre gibt mir halt nicht viel. So, ich verstehe auch, der hat Charisma, alles ist auch cool. Aber du merkst halt auch an den Reaktionen mit seinem Entrance und so, da ist halt auch nicht so viel dahinter bei ihm. Also so jetzt, ich meine jetzt dahinter in Anführungsstrichen mit Fansupport zum Beispiel. Also ja, der ist halt cool und der sieht auch krass aus und der ist auch athletisch und er kann auch wresteln. Aber irgendwie, das ist so, ich weiß, also mir gefällt aber auch dieser Wrestling-Stil nicht. Deswegen fand ich halt auch irgendwie, also deswegen hat mir auch ein Bobby Roode nie so mega viel gegeben. Ich halt auch teilweise langsam finde den Stil, obwohl halt ein McIntyre nochmal schneller ist. Aber also ich verstehe, dass er cool ist und ich finde ihn auch irgendwie cool und ich will ihn auch mögen, aber seine Matches holen mich halt nie zu 100% ab.
Ja, wartet mal ab, mit dem richtigen Gegner in der richtigen Fehde wird der euch auch noch überzeugen, da bin ich mir sicher.
Also der ist guter Dinge.
Ich bin da guter Dinge. Der ist was Besonderes und das strahlt er auch aus, aber das kann er sicherlich noch mehr zeigen. Da wird noch mehr kommen.
Shaggy sagt auch bei jedem, dass er ein zukünftiger Main-Eventer ist. Also in 3 Jahren oder 5 Jahren ist das Main-Event einfach voll.
Also wenn ich mir jetzt...
Aber jedes Mal irgendwie Royal Rumbles.
Also wen ich mich jetzt am meisten in dem Match freue, mit Abstand, ist tatsächlich Selina Vega. Von daher
sage ich aber nicht viel für das Match.
Wollte ich gerade sagen. Das spricht sehr viel für das Match. Das spricht nur noch weitaus mehr für Selina Vega.
Ja, das lassen wir mal jetzt einfach so stehen. Und kommen zum vermeintlichen Main-Event. Und zwar das Wargames-Match zwischen The Authors of Pain mit Roderick Strong gegen Sanity und The Undisputed Era. Wobei man dazu jetzt erstmal sagen muss, kurzer Cut, weil wir haben eine Frage, und zwar von Burger, der fragt via YouTube, Wargames, wieso hat WWE das nochmal ausbuddeln müssen und ist der Aufbau nicht was dünn? Ja, Frage an euch erstmal, wie steht ihr Shaggy, dazu? Komm. Seht ihr das genauso? Und vor allen Dingen anschließend bitte noch die Regeln von Wargames erzählen. So, Shaggy, viel Spaß.
Dann viel Spaß, denn die nächsten 5 Minuten gehören mir. Nein, also ich bin nie ein großer Fan der Wargames gewesen, aber tatsächlich habe ich die Wargames schon lange verfolgt und es ist immer irgendwas Besonderes, aber ein Großteil der Wargames-Matches, die ich gesehen habe oder wie ich es jetzt sagen muss, sehen musste, waren natürlich echt Grütze. Die waren wirklich schlecht, da waren ganz, ganz viele schlechte Sachen dabei. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch schön, sowas auszupacken wieder, so eine alte, ja, traditionelle Kampfart wie die Wargames. Und das auch noch bei NXT, bei der Nachwuchsliga einzusetzen, finde ich eigentlich schon eine geschickte Idee. Und da hat man auch fast die richtigen Leute in das Match gepackt. Ganz kurz zu den Regeln der Wargames kann man ja ganz kurz sagen. Also die Wargames-Regeln haben sich im Laufe der Zeit auch immer mal so verändert und variiert, weil es in der Regel, ganz am Anfang waren 2 Teams, die gegeneinander angetreten sind, in zwei Ringen mit einem großen Käfig über beiden Ringen. Und jedes Team schickt einen Teilnehmer rein und per Münzwurf wird entschieden, welche Gruppe als nächstes einen reinsenden darf. Nach 5 Minuten kommt dann der erste und dann gibt es 2 Minuten lang Handicap-Match, 2 gegen 1. In der Regel, zu 99% der Matches waren das natürlich immer die Heels, die den ersten reinschicken durften, bis am Ende alle da sind und der Gewinner konnte nur durch Aufgabe gewinnen, quasi den Sieg erreichen. Und ich weiß, wir wissen es gar nicht ganz genau, wie es in diesem Match sein wird. Wir haben ja jetzt 3 Teilnehmer. Ich gehe davon aus, dass 2 trotzdem beginnen und dann das dritte Team einen reinsenden darf und dann alle 2 Minuten in der Reihenfolge, wer angefangen hat, quasi dann jemand immer nachkommt. So gehe ich von aus. Und ob das Match jetzt in dem Fall durch Aufgabe oder auch durch Pin beendet werden darf, das werden wir erst am Samstagnacht erfahren. Aber ich freue mich so ein bisschen auf dieses Match. Also die Authors of Pain und Roderick Strong als Team wirken auf den ersten Blick so ein bisschen seltsam zusammengewürfelt, aber man, die Geschichte erklärt es ja. Die Authors of Pain waren die vorigen Tag Team Champions. Sanity haben sie entthront und dann kam die Undisputed Era und hat alle Teams attackiert. Und bei einem Rückmatch der beiden kam die Undisputed Era wieder zum Bringen und die Authors of Pain haben natürlich auch eine Wut auf die Era.
Ja, aber reicht das als Aufbau für so ein Match mit so komplizierten Regeln? Das ist halt die Frage. Also, ich finde es auch ein bisschen schwierig, muss ich zugeben.
Ja, also man hat ja trotzdem dem Aufbau des Kampfes wirklich auch mehrere Wochen Zeit gegeben. Also ich, für Leute, die NXT wirklich regelmäßig verfolgen, glaube ich, ist der Aufbau vollkommen okay. Undisputed Era sind halt aber auch noch nicht da angekommen, wo sie eigentlich gerne sein würden oder wo sie sein sollten. Ich glaube, das ist eher das kleine Problem, dass die noch nicht so anerkannt werden als die Top-Heel-Fraktion überhaupt. Also es ist, man hätte es, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, sicherlich noch anders aufbauen können, aber ich finde, da stehen die richtigen Leute drin und alle sind miteinander verfeindet. Also ich finde, das passt zum Wargames-Match und es ist okay aufgebaut.
Okay aufgebaut. Okay, wenn wir schon bei okay sind, dann okay, Kai. Was meinst du, bist du mit dem Aufbau zufrieden und vor allen Dingen, was erwartest du für ein Match? Unterhaltsam, langsam oder was denkst du?
Also da ich ja hier noch der Jüngste bin, ist es ja so, dass ich vom Prinzip her jetzt noch kein Wargames-Match gesehen habe. Also man hat halt immer wieder Ausschnitte gesehen oder sowas und auch immer wieder gehört, oh, Wargames, das ist ganz schön scheiße.
Ich glaube, da wird so Olaf gerade richtig sauer, weil der ganz oft Wargames immer erwähnt und ans Herz legt.
Naja, also man hat schon echt oft gehört, dass Wargames-Matches eigentlich nicht gut waren. Ich glaube, da kann mir Shaggy auch zustimmen.
Da kann ich dir zum Großteil zustimmen, wenn man an so Wargames-Matches wie den Dungeon of Doom gegen die Hulkamaniacs denkt oder an ganz schlimme Sachen wie später zur NWO-Zeit. Aber es gibt auch herausragende Wargames-Matches. Ich glaube, 92 war das. Das war die Dangerous Alliance gegen Sting und seine Freunde. Also es gab schon wirklich gute Wargames-Matches, aber der Aufbau ist immer gleich. Wie gesagt, immer das, die Heels haben immer die Oberhand und am Ende muss warten, bis alle drin sind und sowas. Also ich bin auch kein großer Fan der Wargames, aber es gab definitiv gute Matches dabei.
Also es ist halt so ein bisschen, klingt jetzt immer so nach Schema F, würde ich jetzt sagen. Okay, die Heels sind da, dann die Faces und dann natürlich ist es halt so, jetzt dann wird ja eine ganze Zeit runtergeprügelt und dann irgendwann kommt einer rein und dann gibt's Comeback und sowas. Also das ist halt das, was ich jetzt schon häufig gehört habe. Das hat auch Olaf mal gesagt oder sowas, oder als wir irgendwie über Gimmick-Matches geredet haben, dass da der Aufbau sehr, sehr ähnlich ist immer. Und das nimmt halt so ein bisschen die Spannung raus natürlich. Aber ich find's erstmal cool, dieses Prinzip zu sehen, dass wir halt zwei Ringe haben, dass wir den Käfig drüber haben. Also ich freue mich erstmal darauf, das zu sehen. Also ich bin halt komplett offen. Und muss sagen, dass ich echt keine Ahnung habe, wer das Ding gewinnen kann. Also ich würde sagen, Undisputed Era, okay, macht halt Sinn, weil sie sind ja gerade quasi neu. Authors of Pain sind aber halt einfach solche Monster. Sanity sind jetzt auch nicht irgendwie von Pappe. Also das ist, ich finde das generell bei NXT sehr häufig schwer zu tippen. Aber in dem Match, da wird, es ist halt echt schwierig. Ich würde auf die Undisputed Era tippen, einfach nur, dass ich sage, okay, das wird jetzt aus bookingtechnischer Sicht Sinn machen, aber sonst können, also ich finde es halt ganz, ganz schwer da zu tippen, weiß ich nicht, geht's denn nur mir so?
Ja, ich glaube, die Undisputed Era muss gewinnen, wenn sie das dominierende Heel Stable oder so auch, wie auch immer sein sollen und sein werden, dann müssen sie gewinnen. Adam Cole, wenn der Main Event mitspielen muss, muss auch da zeigen, dass er das eigentlich verdient. Also ich glaube schon, dass hier alles andere als ein Sieg eines Undisputed Era seltsam wäre.
Gut, halten wir das fest. Und ja, der Mann kann irgendwie gute Schlussworte sagen. Irgendwie. dann beschließen wir doch hier einfach den Podcast. An die Hörer, meine Bitte noch, schreibt doch unter YouTube oder auf Facebook, auf unserer Webseite, was ihr tippt, wer gewinnt, also die Einzelmatches und vor allen Dingen, gewinnt SmackDown oder Raw am Ende? Und das würde mich interessieren. Aber bevor wir zum kompletten Abschluss kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar für die Patreon-User, die uns unterstützen, gibt es jetzt das Call-Up von Olaf mit Walter. Und das ist der Head Coach der WXW Wrestling Academy, Progress Atlas Champion, WXW World Tag Team Champion. Die beiden quatschen über PWG, Wrestling-Philosophie, Indie-Wrestling. Und man muss halt dazu sagen, der Olaf hat extra sich auf einen weiten Weg gemacht nach Essen. In die verbotene Stadt für mich.
Hometown.
In die Wrestling Academy. Und das ist echt großartig. Unbedingt reinhören, macht Laune. Und in dem Sinne frage ich euch jetzt noch, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Ich freue mich. Ich freue mich wie schon lange nicht mehr auf ein Pay-Per-View.
Ich bin auch total gehypt. Und ja, noch gehypter als das Mojo Rawley ist am Wochenende, glaube ich. Also ich freue mich drauf.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitreden, Kai und Shaggy, hat Spaß gemacht.
Es hat wieder auch total Spaß gemacht. Eine kleine Sache möchte ich noch sagen an die weiblichen Hörer. Wenn ihr Lust habt, dem Olaf ein paar Herz-Emojis zu schicken, der würde sich sehr freuen. Er sitzt gerade allein in seiner Wohnung.
Oh, das stimmt sogar. Bitte. Da freut er sich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitreden. Wir hören uns weiter. Bewertet uns gerne bei iTunes. Unterstützt uns bei Patreon und schreibt uns einfach alle eure Fragen, was ihr habt. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei der Survivor Series und bei NXT TakeOver Wargames. Bis denn.
Ciao. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.